Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schule mit Herz und Seele, dein Podcast rund um Prävention, psychische Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung in der Schule. Mein Name ist Katrin Hecht und ich unterstütze dich dabei, dich selbst und deine Mitmenschen besser zu verstehen, herausfordernde Situationen in deinem Schulalltag zu meistern und eine Schule mit mehr Herz und Seele mitzugestalten, die Menschen dabei unterstützt, die beste Version von sich selbst zu entwickeln und ihr bestmögliches Leben zu leben. In der heutigen Folge habe ich Professor Dr. Peter Paulus im Interview zu Gast, Professor an der Leuphana Universität Lüneburg und Leiter des Zentrums für angewandte Gesundheitswissenschaften an dem Department Education and Health der Leuphana GmbH. Professor Paulus ist einer der wichtigsten Impulsgeber für die schulische Gesundheitsförderung im deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus. Und er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir Schule heute als Lebenswelt verstehen, in der psychische Gesundheit eine zentrale Rolle spielt. Außerdem hat er das Programm Mind Matters mit psychischer Gesundheit gute Schule entwickeln nach Deutschland gebracht und erfolgreich im deutschen Schulsystem verbreitet. Wir sprechen über seinen Werdegang und die Entwicklung in der schulischen Gesundheitsförderung, aber auch darüber, welche Voraussetzungen Schulen benötigen, um sich zu guten, gesunden Schulen entwickeln zu können. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration beim Hören dieser Folge. Ja, Peter, schön, dass du hier bist in meinem Podcast. Ich freue mich total. Herzlich willkommen. Ich habe mal so überlegt, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Wir kennen uns, glaube ich, seit 2018. Da haben wir uns im Rahmen von Mind Matters kennengelernt. Vielleicht auch schon früher, überlege ich gerade. Dann 2018 bin ich schon ins USA gekommen. Also vielleicht sind es auch schon so 10, 11 Jahre, die wir irgendwie miteinander zu tun hatten. Und zu Mind Matters sagen wir bestimmt später nochmal was im Laufe des Podcasts. Es ist, glaube ich, sehr schwer, einleitende Worte zu finden, die alles umschreiben, was du tust oder getan hast, weil du ja schon wirklich lange, lange auch wirkst in deinen Tätigkeitsbereichen. Bist ja Jahrgang 48, das heißt, du hast schon etliche Jahrzehnte wirklich Erfahrung, die du hier in dem Podcast heute hoffentlich auch teilst. Und meine Frage wäre am Anfang, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man so selbstständig ist, dann lernt man oft, man muss einen Elevator-Pitch formulieren. Also man muss sich selbst kurz vorstellen, was man tut, und zwar in der Zeit, in der ein Fahrstuhl hochfährt. Und ich dachte mir, es wäre vielleicht eine spannende Aufgabe für dich, bei dem, was du alles getan hast, so ein bisschen die Essenz zusammenzufassen für einen Elevator-Pitch. Was würdest du sagen, was tust du?
Ich arbeite in der schulischen Gesundheitsförderung, vor allen Dingen im Schwerpunkt der psychischen Gesundheit. Versuche das mit den Anliegen und Aufgaben der Schule zu verknüpfen. Also daraus ist entstanden ein Konzept der guten, gesunden Schule, dieses Konzept, was ich aktiv betreibe, auch international, weil ich denke, das ist ein wichtiger Baustein oder eine wichtige Möglichkeit, um das Thema Gesundheit in der Schule zu platzieren. Mhm. Vielleicht wäre das mal Elevator Pitch.
Ein paar Sekunden. Absolut. Da werden wir auch gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, auf die gute, gesunde Schule. Das ist ja ein ganz, ganz zentraler Bereich deiner Arbeit. Aber vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, was unsere Hörerinnen und Hörer auch interessiert, dass sie sich dich so ein bisschen einordnen können, wer du bist. Du warst ja viele, viele Jahre jetzt auch an verschiedenen Unis, aber sehr lange auch in Lüneburg an der Leuphana tätig als Professor für Psychologie und für pädagogische Psychologie. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was hat dich ursprünglich eigentlich überhaupt zur Psychologie gebracht?
Ja, ich bin im Elternhaus groß geworden, wo die Medizin dominierte. Also ich bin umgeben, auch immer noch, meine Mutter, mein Vater, die sind natürlich schon verstorben, aber es waren alles Mediziner. Meine Schwester ist Medizinerin, die Schwägerin auch Medizinerin. Also, aber da habe ich gemerkt, dass das Thema des Befindens, des Fühlens, des Spürens und so weiter, dass das da nicht so im Vordergrund stand, sondern eher so der Körper und diese ganzen körperlichen Vorgängen oder im Fall jetzt Erkrankungen, Heilungsprozesse und so weiter. Und daran hat mich aber interessiert, so die psychischen Momente, also das, was Menschen dabei erleben, wenn sie erkranken, wenn sie wieder gesund werden, wo sie Ängste haben vor Behandlungen im Krankenhaus und diese Dinge, das hat mich fasziniert und vor allen Dingen auch deshalb, weil ich so ein anderes starkes Interesse hatte oder habe auch immer noch an Literatur, Germanistik. Ich hatte überlegt, ob ich Germanistik gar nicht studieren sollte, weil mich interessierte eben das Erleben von Menschen und das kann man ja durch Literatur wunderbar, sagen wir mal, stellvertretend erleben, was alle Menschen so durchmachen können und so weiter und was daraus folgt, wie die Konflikte gelöst werden, in irgendwelchen Dramen, Tragödien. Also da gibt es eine reiche Vielzahl von Dingen, wo ich mein eigenes Leben sehr bereichern konnte. War schon als Schüler in so einer literarischen Vereinigung, hatte mich sehr mit intensiver Literatur beschäftigt, auch die wir nicht in der Schule durchgenommen haben. Das war eher ein bisschen langweilig, der Deutschunterricht. Also viele andere experimentelle, expressionistische Literatur. Also von daher war das ein weiteres Standbein. Und das hatte mich dann interessiert am konkreten menschlichen Erleben und durch die Medizin und den was ich da aufgewachsen bin. Da geht's ja um Menschen, die erkrankt sind und deren Erleben und was mit denen passiert und so weiter. Und daran eben so die psychische Komponente. Die hatte mich interessiert. Und meine Mutter hatte das wohl sehr bald bemerkt bei mir, in der Oberstufe, und hatte mir hin und wieder mal so Material mitgebracht aus der Praxis, wo so psychologische Experimente geschildert wurden. Und irgend so ein Pharmakonzern hatte irgend sowas mal ausgegraben und hatte da so ein paar Experimente zur Depression oder Behandlung von Halluzinationen oder Schizophrenie. Also alles Mögliche. Und meine Mutter hat einfach das mal so mitgebracht. Und ich habe das richtig aufgesogen. Und dann hatte sich das so ein bisschen herausgebildet bei mir. Und dann wusste ich ja gar nicht, was Psychologie ist eigentlich vom Studium her. Ich hatte in der Familie eben gar keine Vorbilder dafür. Und Psychologie war zu meiner Zeit dann relativ junge Disziplin. Auch wissenschaftlich an Hochschulen gab es noch gar nicht so viele Studiengänge und so viele Leute, die da in der Forschung beschäftigt waren. Also von da war das dann für mich dann ein Wagnis, sozusagen, mich darauf einzulassen und eben nicht auf Deutsch, auf Germanistik, sondern eher auf eine andere Weise, sich mit Menschen zu beschäftigen, mehr wissenschaftlich vielleicht zu analysieren. Ja, deshalb bin ich da hingekommen. Das war so ein bisschen der biografische Hintergrund, familiale Hintergrund, so soziodemografische Hintergrund, der da eine Rolle gespielt hat.
Ja, spannend.
Aber dann hat das Studium, war dann das eine sozusagen, sich mit Wissenschaftliches, mit psychischen Phänomenen auseinanderzusetzen. Und im Laufe des Studiums ist ja dann auch die Frage, was mache ich denn danach? Was soll das jetzt? Wo soll das hinführen? Und dann hatte ich ja angefangen, in einer Beratung zu arbeiten, Therapieausbildung zu machen, Gesprächspsychotherapie, Verhaltenstherapie, war in der Zeit damals so aktuell. Und dann habe ich auch gearbeitet in der Beratung, Erziehungsberatung vor allen Dingen, aber auch Supervision für Sozialarbeiter und Sozialarbeiter, Gesprächsführung und all diese ganzen Dinge gemacht. Da habe ich aber gemerkt, dass das die Praxis selbst, also immer mit Menschen konkret zu arbeiten, ist auf psychologischer Weise, dass das auch nicht das war, was ich eigentlich wollte, sondern eher, glaube ich, doch eine gewisse Distanziertheit, die durch eine wissenschaftliche Beschäftigung möglich wird, dass man ein bisschen Distanz zu den Phänomenen hat und mehr kognitiv Dinge analysiert, als dass man sich auf Beziehungen mit Menschen einlässt und versucht, ihnen dabei zu helfen. Also deshalb bin ich dann nachher in die Wissenschaft gegangen. Könnte ich das so sagen.
Und trotzdem hast du es ja geschafft, dann den großen Bogen zu spannen zur Praxis am Ende und sogar auch ein Präventionsprogramm für Schulen in Deutschland einzuführen. Also diesen Spagat auch zu leisten, von der wissenschaftlichen Seite das eben auch dann in die Praxis zu bringen oder den Praxisbezug immer mit einzubeziehen.
Ja, also ich war nicht nur rein, ja, weil ich ja nicht nur an der Praxis so interessiert war, nicht nur allein Praxis zu machen, die Möglichkeit hätte ich gehabt, also ich hatte Stellenangebote und Möglichkeiten, meine Stelle einfach auf Lebenszeit zu verlängern, unbeschränkt irgendwie hätte ich Beratungsarbeit weitermachen können. Aber zugleich hatte ich dann aber auch den wissenschaftlichen Hintergrund und dachte mir, nee, das ist doch eigentlich meins, was ich gerne machen möchte. Ich möchte doch gerne mehr in die Wissenschaft gehen, aber nicht nur jetzt abstrakt irgendwie oder ganz so losgelöst von all dem, sondern wiederum praxisorientierte Wissenschaft zu machen. Also eher eigentlich das, was man an Fachhochschulen, glaube ich, macht, dass man praxisbezogen arbeitet, aber wissensbasiert arbeitet. Und Schule und Lehrerbildung ist ja so ein Feld, wo es zugleich Praxis ist, wo es zugleich um Schule geht, konkret Lehrkräfte und den Menschen, die da in der Schule beschäftigt sind, und zugleich aber auch Wissenschaft eine Rolle spielen kann oder könnte, weil es immer an der Universität beheimatet ist. Lehrerbildung findet ja an Universitäten statt. Sozialarbeiterausbildung findet überwiegend ja an Fach- oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften statt. Ja, es hat ja nicht diesen Status einer universitären Ausbildung, in einigen Ländern jedenfalls nicht. Ja. Deshalb kann ich das verbinden, wissenschaftlichen Anspruch mit Praxis, und das war eben in der Lehrerbildung möglich. Und Lehrerbildung aber auch eher nicht so sehr jetzt einzelne Fächer, sondern fachdidaktische Ausbildung, meinetwegen Deutsch, dass ich Deutschlehrer werden wollte oder unterrichte in einem Institut für Deutschdidaktik oder sowas, sondern eben Institut für Psychologie, und dann war eben pädagogische Psychologie das Thema dann für mich, wo ich dachte, ja, da kann ich gut sein und mich entwickeln, und hatte dann eben auch die Möglichkeiten, das zu tun.
Wie alt ist denn überhaupt die pädagogische Psychologie? Also wenn ich jetzt überlege, Lehrerbildung, da gibt es ja immer noch heutzutage ganz viele Unterschiede. Je nachdem, an welcher Universität man studiert, gibt es ja unterschiedlich starke Anteile an pädagogischer Psychologie. Mhm. Und du hast ja nun ganz viele Jahrzehnte damit begleitet. Wann ist denn überhaupt die pädagogische Psychologie richtig in die Lehrerausbildung gekommen? Wann hat die überhaupt einen Stellenwert bekommen?
Gute Frage. Kann ich glaube ich, gar nicht so sagen, wann das passiert ist. Also jedenfalls lange vor meiner Zeit. Also pädagogische Psychologie gibt es schon lange. Allerdings muss man dann auch gucken, weil du ja gefragt hast nach der Verbreitung. Also wie viele Lehrstühle hat es gegeben? Wie viele Institute für Psychologie oder pädagogische Psychologie in der Bundesrepublik oder so?
Ja, oder überhaupt, dass es überhaupt Standard war, sage ich mal, in der Lehrerausbildung, sich mit der pädagogischen Psychologie zu beschäftigen. Und dann ist ja auch die Frage, in welchem Umfang sie sich damit beschäftigt. Das ist ja oft noch sehr, sehr klein. Also ich habe das auch erlebt, je nach Schulart wird es auch nochmal unterschieden.
Ja. Auch
spannend, dass das gemacht wird. Also in der Gymnasialausbildung, da hatte man dann häufig am wenigsten Stunden, und in anderen Schularten dann mehr. Ist ja auch spannend, wie das zusammenhängt und dass es da auch immer noch keine Standards gibt, sage ich mal so. Ne?
Genau. Das ist so. Kann ich aber nicht sagen, kann ich nicht, müsste ich mal einen Moment drüber nachdenken, dann komme ich sicher, fällt mir sicher wieder was ein, oder ich könnte eine kleine Recherche machen, das rauszufinden. Die Geschichte der pädagogischen Psychologie jetzt in Deutschland, Umsetzung an Universitäten, ja. Welche Bedeutung das hat, welchen Umfang, und dann, was du sagst, Schulformen, spezifisch auch der Anteil von Psychologie gegenüber fachlichen Fragen. Also in Gymnasiallehrerausbildung ist das ja so, nicht nach wie vor, dass da überwiegend die Fächer dominieren, nicht, und die Psychologie eher eben nicht so einen hohen Stellenwert hat.
Ja, wobei ich zum Beispiel Glück hatte. An meiner Universität in Rostock hatten wir da also, glaube ich, verhältnismäßig eine gute Ausbildung. Und es gibt immer noch Lehrkräfte, mit denen ich gesprochen habe, die sich nicht daran erinnern können, zumindest, dass sie Lernpsychologie im Studium hatten, was ich zum Beispiel sehr irritierend finde, wenn man Lehrer wird, keine Lernpsychologie gehabt zu haben. Mindestens auf das eigentlich. Ich denke, das hat sich sicherlich ja auch über die Jahrzehnte verändert, die pädagogische Psychologie in Schule. Kannst du dazu was sagen, wie sich da Schwerpunkte verändert haben?
Ja, man merkt das jetzt bei uns auch hier an den Instituten in der Fakultät für Bildung, die ja hier bei uns Lehrerbildung dann ist, dass die Empirie, also empirische Forschung, einen enormen Stellenwert gewonnen hat. Dass Lehrkräfte auch geschult werden sollen oder in der Ausbildung selber in der Lage sind, auch nachher wissenschaftliche Veröffentlichungen lesen zu können. Das Problem ist ja immer gewesen, dass Lehrkräfte, die ein Studium gemacht haben, häufig methodisch nicht gut ausgebildet sind. Die können die Literatur, die es zu ihrem Themenfeld gibt, gar nicht lesen, weil sie Statistik nicht beherrschen. Sie können die Untersuchungsergebnisse gar nicht beurteilen. Und das ist ja ein enormer Manko, dass es eine Forschung gibt zum Thema Lehren in der Schule oder Lernen in der Schule oder auch Organisationsentwicklung von Schulen und so weiter, die ja heutzutage sehr empirisch orientiert ist und damit auch sehr statistisch beladen ist, Methode Statistik sehr anspruchsvoll geworden ist, weil wir uns international ja natürlich auch sehen müssen, Deutschland im Verhältnis zu Großbritannien, meinetwegen, oder USA und so weiter. Und dass wir gucken müssen, dass wir da mithalten können. Deshalb ist die Ausbildung jetzt stärker methodisch orientiert. Man möchte, Don Sköhn hat ja mal gesagt, der Lehrer soll ein reflektierter Praktiker sein. Und diese Reflexion, dass die stärker auch methodisch geschult wird, sodass Lehrkräfte auch in der Lage sind, eben meinetwegen die ganzen Journals, die es dazu gibt, für pädagogische Psychologie, Educational Psychology, was auch immer, dass Lehrkräfte das häufig nicht lesen können. Die können das zwar lesen, aber verstehen letztlich die Statistik, können das nicht beurteilen. Sie kennen keine Variantanalysen, Faktorenanalysen, was auch immer, was das sein mag. Jedenfalls, das hat sich enorm verändert, so will ich sagen. Also, dass das mittlerweile Standard geworden ist, dass Lehrkräfte auch methodisch in der Lage sind, auch selber Fragen, die sie haben, auch zu beantworten. In der Schule selbst zum Beispiel kleine Untersuchungen durchzuführen und mit Statistik das auch belegen können. Ja, also von daher, das hat sich verändert. Und natürlich die Internet.
Die Hörerinnen und Hörer, die alle sagen, also in meiner Praxis, also in meinem Alltag an der Schule hätte ich gar keine Zeit, mich mit diesen ganzen Untersuchungen zu befassen. Aus meiner Erfahrung als Lehrerfortbildnerin sind sie auch immer sehr dankbar, wenn jemand für sie das schon ein bisschen zusammengefasst hat und ich sag mal, die wichtige Essenz für die Praxis verständlich übermittelt.
Das ist sinnvoll, das ist wichtig, klar. Ne? Man muss auch gucken, dass man selbst also methodisch reflektieren kann. Bestimmte Dinge, die man hört und liest, irgendwie so, die man mitbekommt. Oder wenn Eltern einem was erzählen, irgendwie so, ja, dass man weiß, ja, wie ist die Repräsentativität und so weiter, dass man einfach so ein Know-how hat. Das wird jetzt den Lehrkräften vermittelt, dass man das mitbekommt, sozusagen in dem Start, im Berufsstart irgendwie. Und natürlich ist wichtig, Fort- und Weiterbildung, klar. Und damit da dann auch Lehrerbildnerinnen, Lehrerbildner zu haben, die einem Dinge auch erklären können. Deshalb ist es ja total wichtig, das nochmal zu haben. Also für das ganze Kollegium, ja, also oder für einzelne Lehrkräfte, dass eine Fortbildung, dass es die Möglichkeit gibt. Oder anders nochmal Supervision nochmal zu bekommen und dann Dinge zu reflektieren auf einer persönlichen Ebene, aber dann eben auch abstrahieren können, Erkenntnisse, die es über die eigene Person hinaus gibt, dass man nicht nur immer auf seine eigene Erfahrung rekurriert oder nur auf die in seinem Kollegium oder so ein bisschen die eigenen, ja, die Blase, sag ich jetzt mal, sondern auch darüber hinaus gucken kann. Und aber es gibt mittlerweile auch gute Literatur dazu, muss man ja auch sagen, die ja auch, wo Autoren es gibt, die das übersetzen sozusagen, ja, und einem das nicht so schwer machen, über Statistik jetzt da überhaupt an Kenntnisse zu kommen. Ja, gut.
Nun bist du ja mittlerweile in der Prävention und Gesundheitsförderung gelandet. Wann ist das denn bei dir eigentlich passiert? Wann war so der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, Prävention und Gesundheitsförderung und also Gesundheit und Bildung, auch diese Verbindung, das interessiert mich besonders?
Ja, das waren so zwei Schritte. Einmal war es der erste Schritt, Prävention, Gesundheitsförderung, wann das eigentlich gekommen ist. Also das hat damit zu tun mit meiner Berufstätigkeit in der Beratung und der Therapie. Ich habe ja in der Erziehungsberatung gearbeitet, habe viel damit zu tun gehabt, auch im Jugendamt mit Adoptionsvermittlung, Familien auszusuchen, zu begleiten, Kinder, Jugendliche in den Prozessen, Pflegefamilien und Rückführung aus Pflegefamilien, Ursprungsfamilien oder in Heime hin und her, also diese ganzen Dinge. Und da bin ich ja eher immer auf der Seite gewesen, dass es Menschen sind, die Probleme, Schwierigkeiten haben mit sich selbst oder denen Schwierigkeiten gemacht wird oder in Systemen leben, die Schwierigkeiten bereiten. Also und natürlich habe ich auch Erfolge gehabt in der Beratungspraxis, auch Erfolge gehabt mit Familien, mit Jugendlichen auch. Und ein Jugendlicher hatte mich und meine damalige Frau, mit der ich viel zusammengearbeitet habe, wir haben viel Familientherapie und Beratung gemacht, der hatte mich und uns eingeladen, weil sie ein Abschlussfest machten, wo er in einer Band spielte. Und dann dachten wir, ja gut, dann gehen wir da mal hin am Samstag und dann sind wir hingegangen. Und das war nochmal ein ganz eindrückliches Erlebnis, weil so eine professionelle Deformation in der Wahrnehmung ist ja dann da, dass man eher immer nur so Schwierigkeiten und Probleme irgendwie auch sieht irgendwie. Und das war da ganz anders. Da waren junge Leute irgendwie, die waren, ich sag jetzt mal so ein bisschen salopp, gut drauf irgendwie, die waren einfach so aufgeschlossen, optimistisch irgendwie, fröhlich oder so, ja. Ich sag mal so ganz normal vielleicht irgendwie, ja, so. Und das hat mich zur Frage gebracht, ja, was ist denn da jetzt anders? Wieso sind die so und warum habe ich das jetzt immer mit anderen zu tun und immer nur im Sinne jetzt von Reparatur, das wieder herzurichten irgendwie, oder mich darum zu kümmern, mit Menschen zu helfen, die leiden, das ist ja auch alles wichtig so, aber die andere Seite. Und da kam ich dazu, überhaupt mich da mehr mit Prävention erstmal zu beschäftigen. Und dann, das war so ein Gedanke, dass ich mich mehr mit Gesundheit überhaupt beschäftigt habe. Dann eigentlich nochmal die Frage, ja, was hält Menschen gesund? Das war nachher so eine klassische Frage von Antonowski oder so, ne? Also wie kommt das eigentlich? Was macht den Unterschied aus? Konnte ich dann allerdings in meiner Tätigkeit in der Beratungsstelle ja nicht verfolgen, weil da ja eher immer die langen Listen waren der Klientinnen, Klienten und Familien, die eben Probleme hatten und Sorgen und Nöte und die Sozialarbeiter, die zu mir kamen, auch immer nur. Und deshalb hatte ich dann für mich entschieden, ich möchte da nicht, ich hatte dann in der Zeit promoviert übrigens, in der Zeit, wo ich an der Erziehungsberatung gearbeitet habe, hatte ich, obwohl ich einen Fulltime-Job hatte, habe ich nebenbei promoviert. Auch übrigens in Erziehungswissenschaften, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Ich hatte Psychologie studiert und habe dann aber in Erziehungswissenschaften promoviert. Zum Thema übrigens zur Erfahrung des eigenen Körpers. Also wie erlebt man den eigenen Körper eigentlich? Und was empfindet man da mit seinem eigenen Körper? Wie kommt man mit seinem eigenen Körper so zurecht und so? Das war schon so ein bisschen Berührungspunkte zu normalen Erleben. So wie erlebt man sich normal mit seinem Körper und was gibt es da auch für schöne Momente und so weiter, körperliches Erleben. Also und dann war für mich aber die Frage, dass ich da nicht mehr die Beratungspraxis weitermachen wollte, weil ich auch merkte, dass immer nur hilfreich zu sein, Menschen zu unterstützen darin, wie sie sich gut entwickeln können und so weiter, dass ich da merkte, das ist nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte. Und mich immer mehr da reingeben. Ich hätte ja mehr Therapieausbildung machen können, weitere Kurse und was weiß ich, alles, was man machen kann. Man ist ja nie am Ende. So, dass ich dachte, möchte ich anders. Und dann hatte ich die Gelegenheit, eben nach der Promotion an die Uni Göttingen zu gehen und hatte da eine Art Stipendium. 6 Jahre lang konnte ich habilitieren, also mich auf eine Professur vorbereiten. Und da hatte ich mir gedacht, da mache ich jetzt mal tatsächlich Thema Gesundheit und psychische Gesundheit. Wissen wollen, wie entwickelt sich eigentlich psychische Gesundheit und ja, was gibt es da für Konzepte, Maßnahmen und so weiter. Und seit der Zeit, das war 1982, habe ich dann angefangen an der Uni Göttingen mit Veranstaltungen, so Gesundheitserziehung in der Schule zum Beispiel habe ich gemacht, so ganz klassisch, altertümlich würde man heute sagen. Und 1986 kam dann der Ottawa-Charta, da kam der Terminus Gesundheitsförderung, Health Promotion. Da habe ich dann kam von Klaus Hurlmann, das ist ein bedeutender Forscher, ja, Sozial- und Gesundheits- und sonst wie Forscher der Uni Bielefeld. Der publizierte einen Aufruf in der Zeitschrift Pädagogik, denn die Weltgesundheitsorganisation hatte nach Ottawa 1986, hatte die einen Aufruf gemacht für Schulen, dass man im Jahr 2000 hatte die Weltgesundheitsorganisation gesagt, wir wollen Health Promotion machen, aber in Schulen, Health Promoting Schools, das sei jetzt ein wichtiges Thema. Man wollte Gesundheitsförderung jetzt in die Schulen hineinbringen. Und Hurlmann machte einen Aufruf, ob in Deutschland nicht die Bundesländer und Forscher und wer auch immer interessiert wäre, daran mitzuwirken. Und da ich ja ganz jung in dem Feld war, dachte, ja gut, das ist doch jetzt für mich wie so ein Sprungbrett. Da muss ich ja mitmachen, muss gucken, dass ich da mich beteiligen kann. Und dann habe ich an das Kultusministerium in Hannover geschrieben, also in Göttingen, bin ich an der Uni und Hannover geschrieben und habe aufmerksam gemacht dort die Leute, hey, es gibt da eine Initiative der Weltgesundheitsorganisation zu gesundheitsfördernden Schulen und Niedersachsen könnte sich doch jetzt daran beteiligen. Und ob da Interesse bestünde. Dann hatte ich das ein bisschen erläutert. Und auch natürlich durchblicken lassen, dass ich auch gerne da mitmachen würde, wenn das möglich wäre, überhaupt, weil ich ja noch relativ jung war da, zwar gerade promoviert. Und Und dann hatten die mich eingeladen. Ja, kommen Sie mal nach Hannover, dann können wir uns mal darüber unterhalten. Und dann war das wohl ganz überzeugend, was ich da vorgetragen hatte. Aber es dauerte dann noch ein bisschen. In der Zwischenzeit bin ich nach Lüneburg gekommen und hatte in Lüneburg eine Möglichkeit gehabt, an der Uni so eine Vertretungsprofessur zu übernehmen. Wenn man promoviert und ist und möchte habilitieren, dann muss man auch gucken, ob man nicht irgendwo auch mal schon mal eine Vertretungsprofessur bekommen kann. Und die hatte ich dann in Lüneburg bekommen. Und das hatte den Kollegen da am Kultusministerium in Hannover imponiert, dass er sagte, oh, da ist wohl jemand unterwegs, der will was machen und so weiter. Und dann hatte der entschieden, ja, Niedersachsen wird sich daran beteiligen, neben den anderen Bundesländern. Bis auf Bayern waren nachher alle Bundesländer dabei, die in diesem Netzwerk, deutsches Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen, sich beteiligen wollten und sollten. Und Niedersachsen war auch mit dabei. Und der Kollege hatte entschieden, dass er gesagt hatte, Niedersachsen beteiligt sich unter der Voraussetzung, dass der Herr Paulus in das nationale Steuerungsgremium kommt für diesen gesamten bundesweiten Modellversuch. Ja, es waren ja 3 Jahre oder 4 Jahre Modellversuch. Und Niedersachsen würde sich beteiligen, wenn der Herr Paulus da ins zentrale Steuerungsgremium kommt. Und dann haben die, das da war es in Flensburg, die Universität, die hatte sich dazu, die war nationale Koordinationsstelle von der WHO, war Deutschland, Flensburg, die Uni Flensburg, der Focal Point sozusagen für den Modellversuch. Und da waren 15 Bundesländer und ich war dann im Steuerungsgremium, da waren 3 Leute im Steuerungsgremium da, ein Sekretariat und so weiter. Und ich konnte dann von dort mitwirken auf deutscher Ebene. Und weil ich in deutscher Ebene war, war ich zugleich auch Ansprechpartner auf europäischer Ebene. Es gab ein European Network bei der WHO in Kopenhagen angesiedelt. Und da war ich der Deutschlandvertreter in diesem European Network. Habe also von dort her ganz viele Möglichkeiten gehabt, immer zu lernen aus Europa über schulische Gesundheitsförderung, was es alles gibt in Europa. Und zugleich aber auch Einfluss nehmen konnte, weil ich dort in der zentralen Steuerungsgruppe wiederum war. Da waren wir 6 Kollegen aus europäischen Ländern und ich war für Deutschland dabei und habe immer WHO kennengelernt. Die ganzen Leute, die da unterwegs waren, auf Europaebene in den verschiedenen Ländern, alle europäischen Länder eigentlich, die in der EU waren sowieso und darüber hinaus auch noch andere Länder. Also habe ich von dort her ganz viel aufsaugen können, auch geben können, deutsche Erfahrungen. Und war dann ab 1992 ging der Modellversuch Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen, ging da los. 92 waren wir Teil Europas und danach nochmal habe ich ja Anschub, das war so ein Allianz für nachhaltige Schulgesundheit und Bildung, ein weiterer Modellversuch, 4 Jahre lang bis zum Jahr 2000. War ich nochmal für Deutschland da Vertreter auf internationaler Ebene und bin dadurch mit allen Institutionen und so weiter in Kontakt gekommen. Hatte enorm viele Möglichkeiten, auch an Ressourcen zu kommen, also auch an Quellen, neueste Untersuchungen, neueste Entwicklungen auf politischer Ebene und so war dann so richtig mittendrin, ja.
Ja, man hört immer noch, mit wie viel Leidenschaft du davon sprichst und wie ja, dich das auch, glaube ich, einfach wahnsinnig beglückt, Wissen auch zu bekommen und auch zu netzwerken. Ich würde gerne noch mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen reingehen in die Thematik, weil ja unsere Hörerinnen und Hörer nicht alle aus der die Expertise besitzen zum Thema. Das heißt also einmal, hast du gerade beschrieben, Prävention und Gesundheitsförderung, dass sich das überhaupt erstmal so entwickelt hat. Nun sind wir ja, das hattest du vorhin schon so ein bisschen angedeutet, bei den Jugendlichen, wie du deinen Blick verändert hast. Das ist vielleicht nochmal ganz spannend, wenn wir über Prävention und über Gesundheitsförderung sprechen. Nochmal klar machen, dass die Prävention ja den Blick auf die Krankheit hat und auf die Vermeidung von Krankheit. Genau. Dass das vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer ganz klar wird. Und die Gesundheitsförderung tatsächlich ja den Blick eben, du hattest ja schon Aaron Antonowski angesprochen, Salutogenese wäre hier so ein Stichpunkt, also dann nochmal zu sagen, ich gucke nicht mehr darauf, was macht krank, sondern was hält eigentlich gesund oder was macht gesund und diesen Blick zu haben, das war ja sicherlich eine große Revolution, kann man vielleicht schon fast sagen.
Richtig,
Und dann ging es ja eigentlich noch weiter. Ich versuche jetzt mal ein bisschen den Bogen zu schlagen zum heutigen Konzept, denn es war ja am Anfang so, wie gesagt, was macht krank, dann was macht gesund, wie können wir Gesundheitsförderung in Schulen integrieren, aber heute sind wir ja einen Schritt weiter und ich finde den ganz entscheidend, nämlich wir sind bei dem Konzept gute, gesunde Schule angelangt, das ja noch etwas hinzufügt oder einen anderen Blickwinkel hat. Kannst du vielleicht das Konzept der guten, gesunden Schule noch mal kurz umreißen?
Genau. Das Problem war ja, nochmal anzuknüpfen, wenn ich Gesundheit an die Schule bringen wollte, dann hatten wir immer das Problem, dass natürlich man findet Enthusiasten, die das gut finden, sagen, ja, das wollen wir, auch Schulleitungen, die das umsetzen wollen und dann auch Gesundheit dann als Thema für die Schule machen. Aber viele Lehrkräfte doch gesagt haben, das ist eine zusätzliche Bürde, eine Last, das sollen wir jetzt auch noch machen. Wir sollen jetzt noch das Gesundheitsthema der Gesellschaft jetzt irgendwie lösen oder dazu beitragen. Das ist aber nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist ja Bildung eigentlich. Und dafür sind wir ausgebildet. Und sonst würden wir eher ein bisschen dilettieren vielleicht sogar, wenn wir jetzt mit Gesundheitsthemen anfangen, dass wir das auch noch schultern und machen wollen. Das führt uns mal ein bisschen weg von unserer eigentlichen Aufgabe. Also die Idee war, wenn wir so weitermachen, kommen wir in der Schule nicht weiter. Denn wir haben ja in Deutschland auch kein Unterrichtsfach Gesundheit übrigens ja auch nicht. Ne? Also ist das Thema sowieso ein bisschen schwer in der Schule unterzubringen. Also und wie gesagt, die Lehrkräfte nicht alle davon überzeugen waren, dass das jetzt ganz toll ist, jetzt sich mit Gesundheit in der Schule zu beschäftigen. Ja, und da war die Idee, wir kehren das einfach um. Wir müssen mal umdenken sozusagen, die Perspektive wechseln und müssen mal von der Schule her denken. Nicht nur vom Gesundheitssektor, dass man sagt, ja, wir müssen etwas für die Gesundheit der Jugendlichen tun, sondern wir müssen von der Schule gucken und fragen, kann Gesundheit nicht etwas für die Bildung beitragen? Ist Gesundheit nicht etwas, was unsere Bildung befördert? Und von der, wenn man mit Lehrkräften dann spricht, so spricht, dann würden die ja sagen, oh, das ist ja interessant, denn das fördert ja unser eigentliches Kerngeschäft. Wenn du so uns unterstützen möchtest, dann ja, dann hören wir gerne zu oder würden uns ein Modell versuchen oder wie auch immer eher beteiligen, als wenn noch ein Thema jetzt in die Schule kommt. Umwelt haben wir schon, Wirtschaft haben wir schon, irgendwas, alle möglichen Leute wollen das ja in der Schule abladen, ihre Themen. Also wenn das der Fall ist, mit Gesundheit gute Schule entwickeln, so ist ja das Subthema für Mind Matters zum Beispiel für das Programm, habe ich ja so einführen können, dass wir das so als Subtitel, Wortbildmarke sozusagen einführen können, mit Gesundheit gute Schule entwickeln. Also Beiträge zu leisten, nicht dafür. Und dafür Schülerinnen und Schüler zu befähigen, Unterricht zu folgen, die Verknüpfung mit schulischen Angelegenheiten, also Pausenregelung meinetwegen, auch also jetzt mal nicht im Kern der Unterricht, sondern drumherum, also Schulgebäudegestaltung, Schulhofgestaltung, alles unter der Perspektive so zu gestalten, dass die Gesundheit Bildung befördert. Also Schüler durch die Pausengestaltung, die es gibt, Möglichkeiten bekommen, nachher wiederum interessiert im Unterricht folgen zu können. Also immer zu gucken, dient Gesundheit jetzt dem unterrichtlichen Aufträgen, die Schüler haben, also solche Sachen zu machen. Und auch Materialien zu entwickeln, die Schüler stärken, Resilienz wäre so ein Thema zum Beispiel. Nicht? Also aber nicht einfach nur Resilienz im Sinne, weil Resilienz schön ist, sondern immer in der Perspektive, was hilft das eigentlich jetzt im Unterricht? Und da müsste man Unterricht etwas genauer analysieren und wir haben auch angefangen, damit zu gucken, unterrichtliche Situationen mal sich anzugucken und zu gucken, welchen Einfluss hat jetzt hier Gesundheit? Was könnte Gesundheit jetzt leisten? Psychische Gesundheit, aber auch soziale Gesundheit. Wie müsste eine Tischanordnung sein in der Klasse zum Beispiel, damit das soziale Klima sich verbessert, dass nicht alle hintereinander sitzen, sondern miteinander sich im Blick haben und so weiter, so etwas zu schaffen, Atmosphären, Klima. Aus Gesundheitsperspektive, aus Gesundheitsüberlegungen heraus, dass dann der Lernerfolg, Bildungserfolg oder Freude an der Schule, nice school is a nice place to be, also so etwas zu erzeugen. Und da haben wir verschiedene Programme entwickeln das auch immer mehr. Und es kommen auch immer, sind ja 6 Bundesländer mittlerweile, die gute, gesunde Schule als Landesprogramme haben. International habe ich jetzt gerade ein Projekt abgeschlossen, diesen Monat abgeschlossen, ein 3-jähriges Projekt Good Healthy School Initiative, also weltweit zu gucken, gibt es andere Länder, auch die ähnliche Konzepte haben wie wir mit der guten, gesunden Schule. Und wie, was für Erfahrungen haben die gesammelt? Gibt es da Materialien, Unterrichtsmaterialien, Evaluationsmaterialien, die man vielleicht nutzen kann oder überhaupt in Austausch legen kann? Haben wir jetzt gerade, habe ich abgeschlossen, 2 Roundtables gehabt dazu, ne, wo wir weltweit USA, Singapur dabei gehabt, Afrika, Botswana, Leute aus ganz unterschiedlichen Regionen der Welt, immer so 15 Leute, die so Entscheider waren oder sind in ihren Ländern. Und auch die UNESCO zum Beispiel aus Paris, die auch so genau fast ein identisches Programm haben, die auch sehen, dass psychische Gesundheit ein Treiber von Bildung ist. Health drives education, sagen die dann. Also Gesundheit treibt das voran. Es ist nicht nur ein Ergebnis von guter Schule, dass Schüler nachher sich gesundheitsangemessen verhalten. Nein, Gesundheit ist ein Input-Faktor, ein Throughput-Faktor. Prozesse in der Schule so zu gestalten, Unterricht so zu gestalten, zu machen, dass er mit Gesundheit Bildung befördert. Also von da gibt es mittlerweile weltweit Initiativen dazu.
Kannst du vielleicht an der Stelle nochmal auch ein bisschen zusammenfassend so ein paar Ergebnisse nennen? Was hat man denn herausgefunden, in welchem Zusammenhang die psychische Gesundheit und die Bildung stehen?
Psychische Gesundheit ist ja jetzt auch ein komplexes Phänomen, muss ich mal sagen. Also das sind ja, hat ja verschiedene Bestandteile in sich selbst. Resilienz hatte ich zum Beispiel erwähnt. Optimismus, Zutrauen, positive Blick auf die Welt, auf sich selbst. Haben wir Bezüge zur Resonanzpädagogik übrigens auch von Hartmut Rosa. Da kann man da auch noch ziehen, hatte ich mit ihm auch schon mal diskutiert. Also, dass wir... dass dadurch eine Lernbereitschaft entsteht, Lernfreude entsteht, dass dadurch eine Offenheit für Bildung, für sich selbst und für den anderen entsteht, eine Befreiung eigentlich. Also ein anderer Umgang auch mit Herausforderungen im Unterricht, also die Herausforderungen, Anforderungen als eine positive Anregung zu verstehen. Und nicht als eine Bedrohung, ich werde jetzt hier bewertet und ich werde abgewertet möglicherweise und Fehler, eine andere Fehlerkultur zu entwickeln, dass man das als eine Chance für sich begreift. Also eher im Sinne der Gesundheitsförderung, Chancen zu sehen im Leben zu und so unterstützenden Unterricht zu machen, Haltung zu entwickeln für Schülerinnen und Schüler, ihnen ja Weg zu bereiten. Und das ist ja viel getragen von der Idee, dass die psychische Voraussetzung gegeben sein muss, um sich mit Dingen auseinanderzusetzen, mit Mathematik oder mit Philosophie oder so, dass ich eine innere Bereitschaft habe, eine Offenheit habe, eine Möglichkeit habe, mich diesen Dingen zuzuwenden und nicht meinetwegen durch bedrückende Gedanken abgelenkt bin oder Furcht und Angst habe, mich zu melden oder mich einzulassen auf neue Dinge, auf unfertige Gedanken sozusagen, ja.
Und sicherlich ist es hier auch in dem Zusammenhang nochmal ganz wichtig, das Thema Sicherheit anzusprechen in Schulen. Mhm. Ne? Also wenn ich zum Beispiel mit Schulen gearbeitet habe zum Thema Bindung und wir erstmal gesprochen haben, also ich bin nicht in der Lage zu explorieren als Mensch, wenn ich mich nicht in einer sicheren Umgebung fühle. Das funktioniert einfach auch vom Nervensystem her gar nicht, vom Gehirn her gar nicht, weil die Areale einfach gar nicht aktiv sein können. Die werden ja runtergeschaltet, wenn ich im Stress bin. Und ich habe dann immer dieses Beispiel gegeben, wenn wir jetzt hier in dieser Fortbildung sitzen und in der Tür würde jetzt ein wildes Tier, ein gefährliches Tier stehen, ein Bär oder irgendwas. Und ich würde sagen, achten Sie nicht auf den Bär, konzentrieren Sie sich auf das, was ich sage. Es würde nicht funktionieren, weil die Gehirnareale losgehen würden. Natürlich sind keine wilden Bären in der Schule, aber es sind doch durchaus auch viele andere Faktoren, die die gleichen Gehirnareale aktivieren bei Schülerinnen und Schülern. Kannst du vielleicht dazu noch mal was sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist total wichtig. Also Sicherheit, Safety and Health. Also die Gesundheit, die Unfallversicherungsträger, die ja zum Teil bei uns auch Projektpartner sind und Finanziers sind, für die ist Sicherheit ja ein enorm wichtiger Punkt. Und nicht nur so eine körperliche Sicherheit, also von wegen, dass ich nicht ausrutsche, hinfalle, sondern auch so eine psychische, so eine Bedrohung, die auch auftreten kann, die School-Shooting, nicht? Also wenn Überfälle in Schulen passieren, das sind ja ganz schlimme Ereignisse, wo dann auch Kinder erschossen werden. Zum Beispiel hat es ja in Baden-Württemberg-Winnenden, war ja so ein herausragendes, schreckliches Beispiel dafür, sowas, wo das extrem ist. Aber es unterschwellig ja auch, also diese ganzen Mobbing-Geschichten, die stattfinden, wo Schüler bedroht werden. Und nicht nur in der Schule, sondern auch außerhalb der Schule, im Umfeld von Schule, auf dem Schulweg oder Nachmittag und so weiter bedroht werden, wo Schulen dafür Sorge tragen, auch da eine sichere Atmosphäre herzustellen und Schüler das Gefühl zu geben, dass sie sich frei bewegen können, auch gedanklich, aber auch emotional frei bewegen können. Und dass das auch Platz hat in der Schule, also dass das einen Raum einnehmen kann und darf und soll, nicht nur die fachlichen Inhalte, sondern auch die menschlichen Beziehungs-, du hast ja Bindung angesprochen, also die Beziehungsmomente des Lebens. Also der Schüler ist ja da als Mensch, er ist ja da nicht nur der Lernende, und der Lehrer ist auch nicht die Lehrperson nur, sondern ist ja auch ein Mensch dahinter, ist eine Person, die eine Biografie hat, eine Geschichte. Und der Lehrer, wenn er sich als Person auch zeigt, die er ist, dann hat das ja eine ganz andere Qualität, als wenn er nur so sein Lehrprogramm abspult und dem Schüler gegenüber nur die Lehrperson ist und der Schüler nur der Schüler ist. Der Schüler ist ja auch Junge oder Mädchen im bestimmten Alter und eine bestimmte Biografie, ne? So meine ich. Also wenn das mehr greift, das würde aber bedeuten, dass man auch mutig sein muss, Mut hat zu haben. Schule muss Mut machen zu sein, wie man ist. Und das auch ermöglichen dann eben auch, ja, durch, jetzt bin ich wieder bei der räumlichen, sachlichen Ausstattung, Schulhof und so weiter und die ganzen Aktivitäten, die Schule, also Klassenfahrten zu machen und wie man so etwas macht, Schulfeste zu machen, dass Schule sich auch in einem anderen Gewand sozusagen zeigen kann und all die Personen auch sichtbar werden, dass man bei Schulfesten plötzlich feststellen kann oder der Schüler, dass der Gitarrenlehrer unheimlich gut, dass der Lateinlehrer unheimlich gut Gitarre spielen kann. Dass man plötzlich stellt, hey, der ist ja gar nicht so, wie er im Lateinunterricht immer so ist, wenn ich das Stereotyp mal jetzt bediene, sondern dass der total toller Typ ist und dass man den auch anders ansprechen kann und so, dass ganz andere Dinge zusammenkommen. Also das wäre dann wiederum Richtung einer anderen Schule. Gute, gesunde Schule hätte dann auch eine Vision von einer humanen, warum es eigenartig jetzt ist, sozusagen eine humane Schule, das sollte sie ja eigentlich sein. Aber trotzdem, so weiß, glaube ich, was ich meine, dass man nicht nur, Schule ist ein Lebensort, ist ein Ort der Begegnung und Ganztagsschule und so weiter, nicht, dass man sich da ganz anders begegnen kann und das fördern und entwickeln kann. Also das trägt, glaube ich, sehr stark immer zur Sicherheit bei. Das war der Ausgangspunkt, Sicherheit, aber der psychischen Gesundheit, sich psychisch auch sicher zu fühlen in der Schule, sich nicht Angst haben muss vor Bedrohung, vor Klassenkameraden oder älteren Klassenkameraden oder wie auch immer. Also, dass man da man selbst sein kann und dass das gefördert wird. Und solche ja. Menschen brauchen wir ja. Wir brauchen ja nicht mehr die angepassten, normierten Menschen sozusagen, ne? Sondern in unserer Gesellschaft für Beruf und Leben brauchen wir Individuen, Persönlichkeiten, die sich selbst entwickelt haben oder die Chance hatten, das zu tun. Also.
Dann stellt sich mir natürlich die Frage, wie erreichen wir denn, dass Schulen zu solchen Orten werden? Was braucht es für Maßnahmen, dass Schulen Individuen fördern, dass Schulen gute, gesunde Schulen sind, psychisch gesunde Schulen sind? Was meinst du, wäre da so wichtig?
Ja, das ist natürlich jetzt das ganz große Rad vielleicht, da dran zu drehen irgendwie. Aber ja, vielleicht im ganz Kleinen ja auch anfangen irgendwann, dass Schüler Schule, die eigene Schule anders erleben, durch Schulleitung jetzt. Also die spielen ja eine entscheidende Rolle. Also wenn es darum geht, Qualifizierung der Personen, die Schulleitungen werden sollen. Also gibt es ja mittlerweile überall, dass dass Schulleitungen dann, Leitungskräfte, eben auch das Thema der Gesundheit mit aufnehmen, das mit verstehen als ihren Auftrag, für die Gesundheit zu sorgen und Gesundheitsförderung zu betreiben. So ein anderes Verständnis auch von Gesundheit, wenn es jetzt im engeren Sinne wieder darum gehen sollte, also nicht nur Körpergesundheit und psychische Gesundheit, sondern ganzheitlich das zu verstehen, Menschen als Gesundheit als ein ganzheitliches Phänomen zu begreifen, das in die Schule zu integrieren, dafür einen Platz zu schaffen. Das setzt aber wiederum voraus, dass die Schuladministration, also die Ebene darüber, Fachbegriff Referenzrahmen, was stellen sich Länder eigentlich unter einer guten Schule vor? Da habe ich eine Analyse zu gemacht. Alle 16 Bundesländer analysiert, was stellen die sich eigentlich unter einer guten Schule vor? Und da geguckt, ob da überhaupt Gesundheit vorkommt. unter einer guten Schule auf einer Ebene des Referenzrahmens. Das ist ja unter dem Schulgesetz, darunter kommen die Referenzrahmen von Schulqualität. Was ist eine qualitätsvolle Schule? Meinetwegen in Brandenburg oder in Hessen, was stellen die sich darunter vor? Und da habe ich geguckt, wo kommt das Thema Gesundheit auf dieser hohen Ebene, nicht jetzt auf irgendwelchen Erlassen und Regelungen für Sexualkundeunterricht oder Deutschunterricht oder so, sondern auf einer ganz grundlegenden Ebene das Verständnis von Schule. Und da gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Dass manche Bundesländer, wo ich den Eindruck hatte, durchaus ein Verständnis haben, dass Gesundheit ein wichtiger Faktor übrigens auch für Bildung ist. Nicht nur als Outcome, nicht nur als Ergebnis, dass man Gesundheitserziehung da irgendwie macht, sondern tatsächlich auch so ein integraler Bestandteil des Ganzen, was Schule ausmacht, ist. Und das wäre ja eine Ebene, das ist ja eine politische Ebene, wo man sagt, da muss man dafür sorgen, dass dort in dem Verständnis von Schule, dass da das Thema Gesundheit so im umfassenden Sinne auftaucht, vorkommt, sodass ein Schulleiter wiederum sagen kann, ja, wir haben doch in unserem Bundesland die Vorstellung, dass eine Schule auch eine gesunde Schule ist. Also ist er legitimiert, dazu was zu unternehmen, Fortbildung für seine Lehrkräfte anzubieten, in der Schule bestimmte Unterrichtsformen einzuführen und so weiter, sowas zu machen, als wenn das da nicht drin steht oder gar nicht oder unterbewertet wird. Ja. Also das fand ich interessant. Da gibt es auch eine Publikation dazu übrigens, weil das eine Auftragsarbeit war.
Welche Länder sind denn da schon weiter? Welche Bundesländer haben Gesundheit?
Ja, ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube, das war Rheinland-Pfalz. Das war Berlin. Bayern, glaube ich auch, war das. Müsste ich jetzt mal nachgucken. Also das wäre jetzt tatsächlich, bin ich jetzt nicht vorbereitet, weil das ja eine wichtige Frage ist und nichts Falsches zu sagen. Und das kann sich ja auch verändern. Und das heißt übrigens natürlich auch nicht, dass wenn so ein Land das für sich so verabschiedet und in so einem Qualitätsrahmen steht, dass das auch in den Schulen tatsächlich irgendwo auch in dem Maße umgesetzt wird. Ja, sondern das ist ja auch nochmal immer, die Schulen sind ja nicht so Befehlsempfänger, sondern die sind ja in der Auftrag, selbstständige Schule selber das alles zu gestalten. Aber sie haben die Möglichkeit jetzt, also das mehr in einigen Bundesländern mehr zu machen als in anderen. Und da vielleicht darauf hinzuwirken.
Also du meinst die Rahmenbedingungen. Ja, die Rahmenbedingungen sind dann schon mehr da, dass man ein bisschen mehr Raum hat, das auch zu gestalten.
Genau. Und man kommt auf Ideen, sagt, Mensch, das steht da drin, interessant, lass uns mal überlegen, was heißt das denn jetzt überhaupt? Und dass man dann mal das dem einen Stellenwert zuweisen kann, ja, so.
Nun hast du ganz viele Maßnahmen schon genannt oder Ideen genannt, gesagt, was müsste Schule eigentlich haben oder machen oder sein. Und wenn wir jetzt mal so die Schulrealität daneben stellen, die wir gerade haben, dann ist da ja ganz schön viel Belastung in allen möglichen Ergebnissen derzeit. Wir haben einen starken Lehrermangel, wir haben große Belastung, die Lehrkräfte kundtun. Lehrkräfte berichten auch von immer mehr schwierigen Situationen in Schule, herausforderndem Schülerverhalten, mit dem sie nicht umgehen können und so weiter. Mhm. Da ist es natürlich besonders schwer, auch nochmal, diese Verbindung zwischen psychischer Gesundheit und Bildung so zu vermitteln, dass es den Schulen wirklich auch das Gefühl gibt, es lohnt sich da jetzt noch die Arbeit zu investieren. Die Kraft ist ja häufig gar nicht mehr da, muss man ja einfach mal so sagen. Viele laufen ja wirklich im Überlebensmodus. Da ist, glaube ich, das Nervensystem auch in dem Fight-or-Flight-Modus gelandet und sicherlich nicht noch in der Lage, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Das steht so ein bisschen gegenüber und gleichzeitig wissen wir aber eben aus der Forschung auch, dass und auch sicherlich wirst du das auch bestätigen aus deinem internationalen Vergleich, was es eben für einen Unterschied macht, wenn wir es schaffen, Schule so zu gestalten, dass Gesundheit einen anderen Stellenwert bekommt und dass vor allem auch psychische Gesundheit noch einen anderen Stellenwert bekommt. Ich meine, es gab ja auch mal eine Studie dazu, dass die Länder, die bei PISA besonders gut abgeschnitten hatten, dass das auch die Länder waren, in denen die Schülerinnen und Schüler sich selbst als am gesündesten eingeschätzt haben.
Ja, gibt's
also, da
auch
gibt es ja direkt dazu Verbindungen, ne? Genau. Und trotzdem ist es immer noch so schwer, das in die Schulen zu bringen. Nur hattest du ja die Idee damals, dass auch, war ja der Hintergrund, auch Mind Matters in Deutschland zu implementieren, mit Mind Matters, mit einem schulischen Präventions- oder Gesundheitsförderungsprogramm, ein Modell einfach auch anzubieten, Schulen. wie sie das umsetzen können. Wie ist das gekommen? Du bist ja damals irgendwie in Australien auf einmal auf dieses Programm gestoßen und durftest das mit nach Deutschland nehmen. Kannst du da kurz noch mal was zu sagen?
Ja. Ich hatte ja erwähnt, dass ich auf europäischer Ebene mitwirken konnte, weil die Weltgesundheitsorganisation so ein Programm der gesundheitsfördernden Schulen aufgerufen hat und Länder gebeten hatte, sich zu beteiligen. Und ich war über Niedersachsen ja dabei. Auf nationaler Ebene konnte ich mitwirken und dadurch war ich häufig auch international unterwegs. Und deshalb war ich auch einmal in Kopenhagen und da war eine Kollegin aus Australien, die berichtete auf einer Tagung, die wir da hatten, zum Thema schulische Gesundheitsförderung, was gibt es für Initiativen und Projekte, die war eingeladen worden und die berichtete von Mind Matters. Ich sagte, in Australien machen wir das. Wir haben so ein Programm jetzt aufgelegt, weil wir eben auch die psychischen Belastungen haben und so weiter. Und die hatten Mind Matters eingeführt in Australien, weil die so ein nationales Programm zur Förderung der mentalen Gesundheit aufgelegt hatten für die gesamte Bevölkerung. Und Mind Matters war das Programm für Schulen, für Sekundarschulen, also landesweit verbreitet. Also es war vom Ministerium alles abgesegnet und so weiter. Geld war da drin, Steuergelder dann. Und die berichtete davon, auch von den ersten Evaluationen dazu. Und das fand ich jetzt interessant, weil ich ja selbst auch am Thema der psychischen Gesundheit war, auch im deutschen Netzwerk ja auch schon dabei war mit Schulen, dass ja das passt doch jetzt wunderbar zusammen. Spreche ich die Kollegin doch mal an und frage, ob eine Möglichkeit besteht, dass ich das für Deutschland adaptieren könnte. Und da war eine große Bereitschaft da und vor allen Dingen auch deshalb, nachher stellte sich das so ein bisschen heraus, weil die Australier auch in gewissem Sinne auch stolz waren, dass jetzt aus Europa jemand kommt und sozusagen bei in der Down Under sozusagen kommt und daran Interesse zeigt und das nach Deutschland holen will. Und Deutschland hat ja auch ein Renommee, sodass die davon berührt waren. Und das ist ja interessant. Und dann bin ich ja tatsächlich nach Australien gefahren und Canberra mit dem Ministerium verhandelt dazu, dass ich das Programm bekomme, ohne was zu bezahlen übrigens, aber mit der Auflage, ich darf das nicht kommerziell verwenden, ich darf es adaptieren, auch auf deutsche Verhältnisse, deutsche Schulverhältnisse und so weiter und auch deren Weiterentwicklung, also dass ich da die Möglichkeit habe, das haben die auch sofort eingesehen, dass das machen konnte. Ja, und dann musste ich nur jetzt in Deutschland Partner finden, die das jetzt finanzieren. Also ich habe ja als Hochschulprofessor nicht so viel privates Geld, dass ich da so ein ganzes Programm übersetzen könnte, umsetzen könnte, drucken könnte und in den Schulen verbreiten könnte. Da waren zwei Dinge notwendig, Partner zu finden. Und dann hatte ich die Barmer Ersatzkasse gefunden und die Unfallversicherungsträger, die beiden, zu denen ich losen Kontakt hatte, schon zu den entsprechenden Personen. Die konnte ich auch überzeugen davon, aber die machten mir zur Auflage, dass ich sicherstellen muss, dass die Ministerien, die Kultusministerien, das auch wollen. Also in den Ländern, und die ersten beiden Länder waren Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Und da musste ich einen Brief schreiben an den Kultusminister, sowohl in Niedersachsen als auch in Nordrhein-Westfalen, ob sie das unterstützen würden, so ein Programm, wenn das umgesetzt eingeführt würde. Und weil damals schon, vor 20 Jahren, 25 Jahren, auch schon das Thema ein bisschen so aufploppte, würde ich mal sagen, zum Thema der Gesundheit und psychischen Gesundheit so ein bisschen, dass die sagten, ja, das ist interessant, das können sie machen. Und das hat aber bedeutet, dass sie das Thema jetzt sozusagen vom Tisch hatten und hatten jemand gefunden, einen Professor, der das machen will, der hat schon Unterstützer besorgt und so weiter. Das lief von da ab praktisch unabhängig von den Ministerien. Und die Ministerien konnten immer sagen, ja, das ist ein wichtiges Thema und so weiter. Und das haben wir abgegeben oder haben jemand beauftragt und haben dann ein bisschen nachher finanziert Lehrerfortbildungsveranstaltungen, dass die Lehrkräfte sich befreien lassen konnten und zu den Veranstaltungen teilnehmen konnten, also Fahrtkosten und so weiter, haben die und Vertretungen in der Schule, die notwendig waren, dann das alles finanziert. Aber mehr nicht. Die Hauptträger für dieses wichtige Thema sind die Kassen gewesen, die Unfallversicherer und die Barmer, die das übernommen haben und gesagt haben, ja. Und die stehen natürlich ein bisschen vor der Frage, sie können ja jetzt nicht die Ersatzleistung erbringen für ein zentrales gesellschaftliches Thema, was in Schulen von Bedeutung ist, auch für Schülerinnen und Schüler, dass das jetzt von Krankenkassen alles finanziert wird, sondern könnte ich auch sagen, Krankenkassen machen so eine Anschubfinanzierung, zeigen, was es gute Programme gibt, dass die wirksam sind und so weiter. Und jetzt geben das zurück an die politisch Verantwortlichen und sagen, dann führt das jetzt bitte auch durch. Krankenkasse kann schlechterdings, die Barmer kann schlechterdings für 12 Millionen Schüler in Deutschland zuständig sein für das Thema psychische Gesundheit an Schulen. Das geht ja irgendwie nicht, auf Dauer nicht.
Ja, und was ich mich auch frage ist, also so ist ja schön und gut, dass Kultusministerien zustimmen und das erstmal für gut heißen, da darf man ja auch dankbar sein für. Die Frage stellt sich ja dann aber trotzdem, wie soll das dann umgesetzt werden, ne? Also nur ein Go zu bekommen, aber eben die Frage der strukturellen Implementierung so eines Programms stellt sich ja nach wie vor auch heutzutage und wird ja auch ganz unterschiedlich gelöst.
Ja.
Denn es ist ja eigentlich so, vielleicht ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, es gibt ja noch eine Extra-Folge zum Programm selbst, aber nur, dass man mal weiß, MindMatters ist ja ein Programm, das sich sowohl aus Unterrichtsmodulen thematischen als auch aus einem mittlerweile nur noch einem Schulentwicklungsmodul zusammensetzt. Und ganz entscheidend ist es eben natürlich in dem Idealbild, das man hat, wenn man MindMatters eigentlich implementieren will, dass es auf der größeren Ebene angesiedelt ist und eben nicht nur im Unterricht, sondern eben in der gesamten Schulgemeinschaft und auch darüber hinaus. Ne, wir hatten ja vorher noch mehrere Module, auch Community Matters, wo es ja nochmal darum ging, eben wie Schule auch mit den äußeren Netzwerkpartnern interagiert. Und das ist ja alles die Frage, wie soll das umgesetzt werden? Und wir haben ja immer wieder auch Lehrkräfte in den Fortbildungen. Ich bin ja selbst auch MindMatters Trainerin und war ja auch in Schleswig-Holstein für die Verbreitung zuständig. Und immer wieder Lehrkräfte, die sagen, das ist ein ganz, ganz tolles Programm, aber wie setzen wir das um? Wann haben wir die Zeit und den Raum dafür? Und wer muss da alles mitgehen? Und ich kann vielleicht ein paar Unterrichtsmodule machen, aber Schulentwicklung komme ich vielleicht noch nicht ran. Na, also da wäre ja auch die Frage, was Ministerien da vielleicht auch bereitstellen müssten an strukturellen Rahmenbedingungen, damit das auch noch mehr wirken kann.
Genau. Das ist die Frage, wie weit die eigentlich bereit sind, Ressourcen auch dann zur Verfügung zu stellen, die eben zeitliche Ressourcen sind, aber auch finanzielle, räumliche und was auch immer. Genau. Und was, wie weit jetzt die Krankenkassen oder die der Unfallversicherungsträger immer noch bereit ist, da zu finanzieren, für Fortbildungsveranstaltungen, für Lehrkräfte und so weiter, sowas zu machen. Das ist eine politische Frage. Und da würde jetzt, glaube ich, Marlene Heidt, die operative Managerin oder die neue wissenschaftliche Leitung, die müssen dazu Stellung nehmen, denn das ist ja eine ganz wichtige Frage, was macht es für einen Sinn, wenn ich ein gutes Programm habe, aber es scheitert am Ende an den Umsetzungsbedingungen, ja?
Dass da naja, es betrifft ja auch gar nicht nur MindMatters, ne? Also es betrifft ja alle Präventionsprogramme, die es auf dem Markt gibt, dass immer die Frage gestellt wird, wie soll es denn gemacht werden? Wie sind denn die Ressourcen überhaupt dafür da? Und wie können wir da auch überhaupt, in welchem Rahmen auch Lehrkräfte qualifizieren, das durchzuführen? Das ist ja so ein Thema, was mich immer sehr viel beschäftigt hat in den Jahren und nach wie vor beschäftigt. Die Frage nach der Lehrerqualifizierung und auch inwiefern Lehrkräfte in der Lage sind, diese Richtig. Dinge zu machen. Ich habe da immer so diesen einen Moment aus einer Fortbildung im Hinterkopf, in dieser Situation ging es um eine Aufgabe und einmal eine Unterrichtseinheit aus dem Primarstufenmodul, das wurde ja dann später entwickelt in Deutschland. Und da ging es eigentlich ganz banal darum, denkt man so, um Gefühle. Und eben wie man ja Gefühle benennt und vielleicht auch irgendwie was reflektieren kann am Gefühl. Da ging es um das Gefühl Wut und wir haben den Gefühlswürfel ausprobiert in der Übung und Lehrkräfte haben erzählt, was hat sie in der letzten Zeit wütend gemacht und ich habe die Reflexionsfragen genutzt, die es im Material gibt und dann habe ich gefragt, was ist das Gute an dem Gefühl Wut? Und das konnten mir die Teilnehmenden in dem Moment nicht beantworten. Sie wussten nicht, was das Gute sein kann, auch an so einem Gefühl für sich oder nicht nur für sich, sondern vielleicht auch für die Gesellschaft und so weiter. Und das sind natürlich immer so Schlüsselmomente, wo man sich fragt, was müssen eigentlich Lehrkräfte auch in ihrer Qualifizierung überhaupt als Voraussetzung mitbringen, um das in Schule auch umsetzen zu können. Das ist so ein bisschen meine Fragestellung dahinter, weil wir ja auch immer überlegen müssen, ich habe letztens mal so ein Experiment gemacht mit der KI, und habe die KI mal gefragt, was eine psychisch gesunde Schule ausmachen würde. Wie würde die aussehen? Und dann habe ich gefragt, wie müsste eigentlich Lehrerausbildung aufgebaut sein, damit so eine Schule überhaupt entstehen kann? Und das war ganz, ganz spannend, weil dann die Lehrerausbildung eine völlig andere wurde, als sie heute ist, mit natürlich ganz anderen Schwerpunkten, die ich aber für immer wichtiger erachte mittlerweile,
Ja.
weil wir ja sehen auch, wie
Ja.
viele Lehrkräfte am Rande der Kräfte sind und da einfach nicht mehr in der Lage sind, gut ihren Job zu machen, gesund dabei zu bleiben, sich wohlzufühlen, Dinge zu
Ja.
vermitteln. Und das ist sicherlich nicht die Schuld der Lehrkräfte, sondern klar, es gibt ja immer Bereiche, die ich als Lehrkraft selbst auch optimieren kann und mir anschauen kann für mich, aber dann gibt es eben auch im Bereich der Verhältnisprävention sicherlich eine ganze Menge an Dingen, die da nötig wären, um ja die Rahmenbedingungen zu schaffen. Deswegen auch Lehrergesundheit nochmal als wichtigen Stichpunkt an dieser
Ja.
Stelle. Na, wenn wir wollen, dass Lehrkräfte irgendetwas weitergeben, also als Multiplikatoren dienen, dann müssen wir ja auch sie überhaupt erstmal in die Lage versetzen.
Genau, das betrifft jetzt die Ausbildung an der Universität, Lehrer, die erste Phase Lehrerbildung, zweite Phase dann irgendwie Referendariat oder Vorbereitung und so weiter und dann Einführung und dann Einstieg in den Beruf selbst. Irgendwie, da gibt es viele Möglichkeiten, die ungenutzt sind oder wenig entwickelt worden sind, nicht? Wir haben das hier mal versucht, als ich hier noch hauptamtlich tätig war, also im Hauptstudium, einen eigenen Schwerpunkt schulische Gesundheitsförderung einzurichten, dass Lehrkräfte schon, die jetzt in den Beruf gehen, Grundhauptrealschule, ja, an berufsbildende Schulen, dass die schon ein Verständnis haben, so mit der Muttermilch, wollte ich sagen, eingesogen, Gesundheit und psychische Gesundheit, wie wichtig das ist, zur eigenen beruflichen Identität, dass das gehört und sich damit auseinanderzusetzen. Und das wird aber viel zu wenig gemacht. Also nachdem ich ausgeschieden bin, ist das sehr schnell auch wieder zurückgefahren worden. Und nur so nicht mehr mit dem, sage ich jetzt mal, mit dem Herzblut, nicht mit dem Engagement, nicht mit den Ideen und so weiter vorangetrieben, ja. Mit Examensarbeiten, Masterarbeiten, mit Praktika und so weiter. Ja, das braucht es dann alles, um das zum Leben, mit Leben zu erfüllen, so eine Perspektive, die man dann hat und wo Schule sich verändern muss. Und ich glaube auch, die ganze Schulbelastung, wenn ich das noch kurz sagen kann, ist ja auch damit dem geschuldet, dass man alles in die Schule reinpackt und die Schule, also wir haben auf der anderen Seite das Konzept des lebenslangen Lernens irgendwie auch, also dass wir viel andere Möglichkeiten auch haben, bestimmte Themen und Anliegen zu verteilen und nicht alles jetzt in die Zeit reinpassen zu müssen, die jetzt da vorgegeben ist sozusagen, ja, also eine Kultur des Lernens und eine Kultur der Bildung, dass sich das auch verändern muss, also im Hintergrund jetzt und überhaupt so ein Verständnis von Schule und der Schule ja auch, ja, es gibt ja Untersuchungen dazu, ich glaube, die kennst du ja auch von OECD-Studien, Schooling for Tomorrow, also wie sieht Schule eigentlich morgen aus? Was können wir erwarten, wie Schule aussehen? Was für Vorstellungen haben wir überhaupt davon? Und viele, die Gesundheitsförderung und Schule betreiben, haben vielfach immer noch so eine ganz altertümliche Vorstellung von Schule, weil sie selber mal in der Schule waren. Ja, und so ist dann jetzt auch, können wir Gesundheitsförderung in Schulen machen. Aber Schule kann sich auch verändern, wird sich ja auch verändern. Und die Vision war ja dabei, bei der OECD-Studie, die sehr umfangreich war, auch, dass Schule so etwas wird wie ein Jugendzentrum in der Kommune, wo Schule sich öffnet für die Kommune, für die Anliegen dort, für die Menschen dort, auch für ältere Menschen, also mehrgenerational und nicht nur im engeren Sinne Schulaufgaben erledigt, so Bildungs im engeren Sinne, sondern auch Theater, soziale Arbeit findet da statt. Also Schulleitung ist nicht nur der Schulleiter, es ist eben dann so eine Art Jugendzentrum, das auch Schule beinhaltet, aber auch Leben beinhaltet, Lebenswelt und die ganzen Beratungsstellen und Ressourcen, die eine Kommune hat. Denn das Problem wird ja sein, Familie wird nicht mehr die Sozialisationsleistung erbringen können für die Kinder und Jugendlichen. Viele Eltern delegieren das ja auch an Schule, sagen, Schule soll das jetzt irgendwie alles machen. Und Schule ist aber nicht der Ort im Moment. Also das muss sich verändern. Und da könnte so eine Art Jugendzentrum oder kommunales Zentrum könnte auch unser sozialer Anker sein, wo Werte vermittelt werden, positive Werte irgendwie noch. Denn wenn das nicht mehr da ist, fällt die Gesellschaft auseinander. Dann gibt es auf kommunaler Ebene nichts mehr, was die Menschen bindet miteinander. Aber so eine Art Schule, wo Eltern dann zusammenkommen können, wo Elternaktivitäten stattfinden, nicht nur Elternabende, sondern auch andere Aktivitäten für Eltern stattfinden und wo Kita und Schule miteinander verbunden sind und so. Also da hat die OECD-Studie, die ist auch nochmal erweitert worden. Der Andreas Schleicher ist ja da auch ein Vertreter dieser der Pisa, Mr. Pisa sozusagen, ja. Aber der hat auch da das Projekt weitergeführt, Schooling for Tomorrow. Gibt es auch neue Ideen dazu, wie Schule sich möglicherweise entwickeln wird, welche gesellschaftlichen Kräfte da eine Bedeutung haben, um Schule neu gestalten zu können. Und da war eben das, dass Schule so eine Art Jugendzentrum wird, das war die Idee, die von vielen getragen wurde und wo die Experten meinten, dass die Bürger, wenn es um Wahlen geht, also eine Politik, die sowas vertritt, dass die auch Stimmen bekommen würden. Dass Bürger sagen, das wäre wichtig, wir brauchen so etwas in unseren Kommunen, in unserer Gesellschaft, irgendwie solche Orte, wo sich was verbindet, wo Werte, positive Werte verbunden werden und dann, ja, und dann so Ideen.
Also und andere Ideen waren spannend.
Ja.
Ja, andere Ideen.
Andere Ideen, die da auch diskutiert wurden, weil es ja auch so Visionen gibt. Man lässt das einfach weiterlaufen, so wie es ist, das System. Da haben wir ja gerade gemerkt, und du hast ja auch gesagt, wenn das so weitergeht, einfach man macht eigentlich nichts. Ja, dann werden Lehrer immer kränker, da will vielleicht keiner mehr richtig Lehrer werden. Das heißt, ich müsste möglicherweise sehr viel Geld aufwenden, müsste die Gehälter erhöhen, bis jemand noch sagt, okay, wenn ich noch 1.000 dazu bekomme, dann mache ich das noch. Dann ist mir das auch egal. Ja, aber das Geld, was ich dann aufwende, muss ich irgendwo anders herholen. Das muss die Gesellschaft ja irgendwo aus anderen Sozialbereichen zur Verfügung stellen. Das wäre kritisch. Oder man macht so eine digitale Schule. Gibt es ja auch, ne, so, dass das alles digitalisiert wird. Und wir leben in einer Informationsgesellschaft. Kinder und Jugendliche müssen lernen zu lernen, müssen wissen, wie sie mit der ganzen Informationsvielfalt umgehen. Dass es so eine Schule gibt, da gibt es so, ja, so eine Art von Schule, die eher so Wissen vermittelt, Wissensmanagement, Informationen zu Wissen werden lässt und solche Sachen, kann es auch geben. Also gibt so verschiedene andere Möglichkeiten, die da in diesem Projekt Schooling for Tomorrow bedacht worden waren.
Klingt auf jeden Fall spannend, kann ich auch gerne nochmal verlinken in den Shownotes zum Podcast, falls sich da jemand informieren möchte. Ich war jetzt auch kürzlich auf der Didakta und auch da sieht man also ganz, ganz viel Innovation. Da tut sich eine ganze Menge, viele ja teils revolutionäre Gedanken, die Bildung wurde befreit in einer Aktion und so weiter. Also da ist eine ganze Menge im Gange. Gleichzeitig sind alle, die im Schulsystem sich ein bisschen auskennen und eine Weile drin sind, durchaus gewohnt, dass sich die Dinge nicht so schnell verändern, dass es doch ein recht starres System ist und viele sind da auch ein bisschen desillusioniert und sagen, es ist ja schön, was auf der Didakta läuft, aber ob das wirklich umsetzbar ist oder in welchem Zeitraum, ist so die Frage, wie schätzt du das ein? Du hast ja jetzt jahrzehntelang eigentlich auch dieses Bildungssystem gesehen und mitgestaltet. Wie schätzt du ein, sind wir an dem Zeitpunkt angelangt, an dem Schule sich so stark entwickeln kann in diese Richtung?
Wenn sich langsam verändert, würde man vielleicht sagen, ja gut, wir sind langsam an der Zeit sozusagen in diesem Prozess, weil wir sind an der Schwelle dahin. Also weil immer deutlicher wird, auch wenn man die politischen Äußerungen jetzt mal sieht von den Parteien, also was die jetzt gerade auch in den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, was die auf ihrem Programm stehen haben, da ist ja auch Bildung, Schule, Bildung und so weiter. Das ist schon kommt immer deutlicher an, irgendwie, dass es so nicht weitergehen kann. Und international, man merkt das ja auch, also man möchte ja gerne irgendwie auch, das ist wieder so ein bisschen der Leistungsgedanke jetzt, den ich jetzt nicht so gerade befördern möchte, aber dass was verändert werden muss. Ich glaube, da, das ist ein breiter Konsens. Man würde, das Problem ist ja nur Schule und Schule, jetzt sage ich mal, der Zukunft. Da gibt es ja nur unterschiedliche Ideen. Und je nachdem, was man jetzt da vertritt als Politiker, kann das ja auch, ich sag mal, so ein bisschen salopp nach hinten losgehen. Das heißt also, man hat plötzlich enormen Widerstand bei bestimmten Gruppen in der Bevölkerung, die so eine Art von Schule jetzt nicht wollen, die sich was anderes vorgestellt haben. Deshalb sagt man ja immer, mit Schulpolitik kann man sehr schnell Wahlen verlieren, aber man kann keine Wahlen damit gewinnen. Also es ist nicht so ein Top-Thema, dass man mit Schule so eine Einheit erzeugen kann, dass man da richtig viele Wähler gewinnen kann und die sagen, das so wollen wir das haben, dass alle da einen Konsens haben. Also so weit sind wir, glaube ich, auch noch nicht. Aber die Preisträgerschulen, Schulpreis und so weiter, oder auch in Nordrhein-Westfalen haben wir ja den Schulentwicklungspreis Gute, gesunde Schule übrigens, heißt der ja, Gute, gesunde Schule, wo jedes Jahr so über 80 Schulen ausgezeichnet werden, dass sie gute, gesunde Schule machen und die erhebliche Mittel bekommen. Die Preisgelder sind ja die höchsten bundesweit, die geben ja über 500.000 Euro aus, die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. Wow. Also, und die kriegen Schulen 12.000 oder 14.000 Euro dann, die Siegerschulen, da werden viele ausgezeichnet. Also wird richtig was angestoßen. Also da kommt was in Gang. Da haben wir Beispiele, nicht? Aber ja.
Es bleibt spannend. Es bleibt spannend, in welche Richtung es sich entwickelt. Ich stimme dir auch zu, dass ich habe auch das Gefühl, dass es Zeit ist für Entwicklung, Zeit für Veränderung. Die Frage ist bloß, wohin? Man hört, wie du sagst, auch sehr unterschiedliche Stimmen, teilweise auch Stimmen, die mich sehr beunruhigen, wenn wir mit Blick auf die Gesundheit und die psychische Gesundheit schauen, wohin manche Menschen oder auch Politiker wieder zurück möchten, in welche Richtung, von der ich persönlich glaube, dass sie uns nicht weiterführen wird. Aber das hängt natürlich auch immer mit politischen Richtungen und Einstellungen zusammen.
Menschenbildern. Ja, glaube ich auch ein wichtiger Punkt, also den wir ja in der Gesundheitsförderung und Prävention ja kennen. Wir sagen ja auch, dass es im gewissen Sinne wieder einen Rückschritt auf die Prävention gibt, zur Prävention hin, und zwar zur individuellen Verantwortung. Die einzelnen Menschen werden wieder angesprochen und in die Verantwortung gezogen. Sie müssen sich um Dinge kümmern jetzt. Der Staat kann so irgendwie nicht alles leisten und so weiter. Und wir haben in dem Sinn nicht mehr so eine gesellschaftliche Bewegung des Aufbruchs irgendwie, sondern es wird so individualisiert und individuelle Verantwortung. Und dann gibt es immer mehr Programme, verhaltensorientierte Programme am Markt, wo man sich bedienen kann für bestimmte Dinge, die man gesundheitlich ein bisschen verändern möchte und so weiter. Und jeder ist sich selbst der Nächste. Die Selbstoptimierung spielt eine große Rolle, wo man die Entsolidarisierung stattfindet. Und dann werden Leute ausgegrenzt, abgeschoben am Ende, vielleicht auch so, ja, so im Extrem. Aber wo der gesellschaftliche, die Bindung der auf gesellschaftlicher Ebene, jetzt war es ja Bindung vorhin anders angesprochen, aber auf gesellschaftlicher Ebene, wie ich angesprochen hatte, so als ein Kern, ein sozialer Anker eine Schule sein könnte, das, wo eine Bindekraft entsteht, wo wieder Werte geteilt werden und so weiter, das wäre wichtig. Und da gibt es eben Tendenzen in der Politik ganz stark, glaube ich, eher die anders wieder. Da ist jeder irgendwie selbst gefordert irgendwie. Man muss selber was aus sich machen und gucken, dass man vorankommt und so weiter. So eine Tendenz irgendwie wieder da. Und die ganzen Ideen einer gesundheitsfördernden Schule, so, ne? Wo dann Leute sagen, hey, das ist zu groß, das ist zu das schaffen wir nicht, das geht nicht. Da muss man wieder runterkochen und mal doch einfache Dinge. Gibt es nicht was Einfacheres, so Quick Wins irgendwie?
Was ja politisch auch immer sehr gerne gesehen ist, ne? Weil man ja auch nur gewisse Perioden hat, um sich dazu behaupten vor der nächsten Wahl. Und das ist etwas, was mir auch aufgefallen ist, als ich als Landeskoordinatorin gearbeitet habe, war ich ja nun auch in einer Abteilung des Ministeriums und doch relativ nah an politischen Entwicklungen und Handlungen. Und ja, das ist natürlich immer ein Motiv, das mit hineinkommt, wenn Bildung Landessache ist und man nur 4 Jahre Zeit hat, bis man wieder zur Wahl kommt und dann hoffentlich wieder gewählt wird. Aus Sicht der Partei ist es natürlich aus deren Sicht wichtig zu sagen, hier guck mal, ich kann zeigen, was wir erreicht haben. Und da ist natürlich Prävention und Gesundheitsförderung nicht unbedingt so ein dankbares Feld, weil man nicht immer bei allen Sachen so schnell etwas sieht, sondern sich das ja auch erstmal ein bisschen anbahnen muss. Vor allem, wenn man auch auf Schulkulturebene arbeitet und so weiter, sind das ja Prozesse, die auch im Moment dauern. Was ich super schade finde. Ich hoffe sehr, dass es sich in Zukunft so entwickeln wird, dass doch mehr noch die Verhältnisprävention in den Blick genommen wird.
Ja, das ist wichtig, aber das dauert ja, das so ein Verhältnisse zu verändern, erstmal das zu tun und dann die Wirkung der Verhältnisse, so die sich dann auszeichnen, das ist auch nicht von jetzt auf gleich. Und wir haben, glaube ich, in der Gesellschaft so eine Tendenz, wir wollen, dass schnell etwas passiert, sich verändert. Mhm. Bei Amazon bestelle ich heute ein Buch, morgen habe ich das. Irgendwie sonst, ich buche eine Reise irgendwie, dann habe ich gleich die Bestätigung, ja, ist okay oder eben nicht, suche ich mir was anderes. Das muss, bestell irgendwas, kommt sofort. Essen kann ich, also diese Geschichten. Und dann hat man nicht mehr den Nerv oder einmal zu warten und auch nicht mehr den Nerv so auf langfristigere Perspektiven. Und die Gesellschaft, wir haben auch nicht mehr so eine Art Utopie, würde ich mal sagen, also eine positive Vision, wie die Gesellschaft sich entwickeln wird. Und das spüren wir ja bei den Jugendlichen, wenn man Jugendliche fragt dazu, wie siehst du gesellschaftliche Entwicklung und so weiter, sehen sie für sich die eher positiv und gesellschaftlich aber durchaus negativ und kritisch. so kann das nicht weitergehen. Die Klimabewegung hat es ja auch gezeigt, irgendwie, ja, die Jugendlichen da stark involviert waren da drin. Also, und man hat eher, glaube ich, so eine Vision, es gibt Krieg, es gibt ökonomische Verhältnisse, werden sich verschlechtern und Klima verschlechtert und so weiter, dass man eher so eine Dystopie hat. Und das ist ja ganz schlecht, wenn man jetzt an so Perspektiven der Entwicklung denkt, die längerfristig auf Systemebene sind, wenn man dann sagt, nee, das machen wir lieber nicht, sondern gucken wir, dass wir kurzfristig irgendwas hinbekommen, schmeißen wir mal ein paar Milliarden Euro raus und dann machen wir irgendwas und dann sind Leute irgendwie beruhigt, irgendwie so ein bisschen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber so längerfristig, ja. von politischer Ebene kommt für Jugendliche wenig und das hat für Gesundheit eine Bedeutung. Dass Menschen dann auch gucken, wie kann ich mich gesundheitlich jetzt optimieren, wie kann ich mich gesundheitlich schnell herstellen, muss ich jetzt Omega-3 nehmen, muss ich Vitamin D nehmen oder doch lieber Magnesium und sonst irgendwie Calcium, Kalium, irgendwelche die ganzen Nahrungsergänzungsmittel, ist ein riesiger Markt geworden, der sekundäre Gesundheitsmarkt, wo Leute versuchen, sich in Position zu bringen, weil man nicht weiß, was passiert, ich muss fit sein für alles Mögliche, weil da keiner ist auf politischer Ebene, der langfristig einen so Mut macht, und dann irgendwie Sicherheit vermittelt, da bin ich wieder bei dem Thema, dass ich mich sicher fühlen kann und so, das geht ja so voran und das ist alles in Ordnung, sondern Trump zeigt einem das ja auch nicht, dass er so erratisch da irgendwie agiert, Leute verunsichert darin, was kommen wird und so weiter und das führt dann dazu, dass jeder sich selbst der Nächste ist irgendwo, ja. Und das ist nicht gut, das entsolidarisiert sich alles und das schadet unserem Thema Gesundheitsförderung, ja. Das lebt ja von der Perspektive, Chancen im Leben zu sehen, für sich, für die eigene Entwicklung, Mut zu bekommen. Mach etwas, ja. Aus dir, aus uns, gemeinsam mit anderen. Lass uns überlegen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen.
Und es gibt ja auch gleichzeitig viele, viele Schulen, die sich auf den Weg machen und die schon tolle Projekte haben und die auch Mut machen, dass es auch anders gehen kann. Auch das hat man auf der Didakta gesehen. Auch eine freie Schule kennengelernt, die auch ganz, ganz viele tolle Ideen und Projekte hat. Und wir versuchen hoffnungsvoll und zuversichtlich zu bleiben, dass sich die Dinge in die Richtung entwickeln, auf dass wir ein besseres Miteinander haben und gesündere Menschen. Und damit auch eine bessere Bildung natürlich. Du weißt ja, mein Podcast heißt Schule mit Herz und Seele und da geht es ja darum, auch Schulen mehr in diese Richtung zu bewegen, dass sie mehr zu Schulen mit Herz und Seele werden. Alle Interviewpartner, die ich hier im Podcast habe, frage ich am Ende des Interviews immer, was für sie eine Schule mit Herz und Seele bedeutet. Was wären da für dich so die wichtigsten Punkte, die dir spontan einfallen? Was macht Schule mit Herz und Seele für dich aus?
Ja, wir haben das gerade schon mal oder du angesprochen mit Sicherheit, also Sicherheit eine Schule und zwar eine emotionale Sicherheit, eine Bindungssicherheit, dass ich als Mensch wahrgenommen und respektiert werde und mich äußern kann und keine Angst haben muss. Ein nice place to be, also wo ich gerne bin und mich entwickeln kann und wo ich gefordert werde, herausgefordert werde, wo ich mich zeigen kann und mich entwickeln kann. Und die Lehrkräfte und die Mitschüler alle irgendwie einen anregen, also weiterzumachen, weiterzukommen, die Welt zu erkunden. Nicht im Sinne von weiter, höher, weiter und so weiter, nicht in so einem Wettbewerbscharakter, sondern eher im Entwicklungscharakter, Persönlichkeitsentwicklung machen zu können. Meine Potenziale zu entdecken, zu entfalten, zu entwickeln, so etwas. Das gemeinsam mit anderen zu machen. Dafür Gelegenheit zu haben, die Zeit meines Lebens da zu verbringen. Das könnte ich mir, das ist eine Schule mit Herz und Seele. Die bedient das Gefühl, das Gemüt sozusagen, das Herz und die Seele. Aber die Seele ist ja auch etwas, was nicht nur kognitiv ist, sondern eben auch Emotionen und Motivation hat. Das ist ein emotives Moment. Verbindet sich.
Ja.
Herz und Seele ist dann ja gut eins. Leib und Seele heißt es ja sonst auch. Aber verbindet sich dann zu einem. Das könnte eine Schule sein. Oder ein Ort. Ich weiß ja gar nicht, Schule hat dann gleich wieder, denkt man an irgendein Gebäude, an irgend sowas. Nicht? Wenn ich sage ein Ort, der Ort kann ja auch ganz anders sein. Kann ja auch im Draußen sein, in einem Draußen. Es kann sein, in, in einem Land, in einem anderen Land. Wenn ich Afrika denke, vielleicht an Länder mit ganz anderen klimatischen Verhältnissen, da bin ich vielleicht draußen unter Bäumen und dann ist im Freien habe ich da Unterricht und der Lehrer kommt irgendwie zu Fuß, irgendwie gewandert aus einem anderen Nachbardorf oder woher und so und irgendwie findet da ganz was anders statt. So. Also Schule wäre auch, glaube ich mal, das fällt den meisten nämlich auch immer gleich ein, wenn man fragt, wenn du an Schule denkst, denken alle an so Schulgebäude, ne? Und dann die Klassenräume da, die Schulflure und so weiter, diese ganzen Sachen da. Also da wäre auch schon für Herz und Seele, also eine Architektur, die menschlich ist und nicht jemand vorbereitet auf ein Berufsleben oder auf ein Industrieleben, den Beruf, wo ich in der Schule schon gehe, wie in so eine Fabrik, lange Flure, Räume nebeneinander, wo dann irgendwas gefertigt wird irgendwie, wo ich da prozessiert werde in der Schule vom Erstklässler bis 13 oder sowas. Ne? So. Also sehen die Räumlichkeiten ja schon anders aus. Das zeigen die Schulen ja auch, die Preisträgerschulen, wenn man da mal hinguckt, dass das Erscheinungsbild ja auch schon anders ist, das Schule. Vielleicht muss man sich auch mal überlegen, einen anderen Begriff mal zu wählen dafür, für statt Schule. Das hat zu viel Assoziation. Man wird geschult, ja, das ist also, das ist so eine Einweisung. Man wird geschult, ne, für etwas, so, dass, da taucht der Begriff Schule ja auch auf, irgendwie, ne. Und es gibt, glaube ich, viele Begriffe in der Sprache, die entlehnt sind von so einer Vorstellung, dass da was eingetrichtert wird. Oder dass man instruiert wird, dass man, ja, der Lehrer und dann der Schüler und so etwas, man bleibt. Vielleicht gibt es das ja auch schon, dass Leute schon gesagt haben, wir wenden mal andere Begriffe an. Schon die Begrifflichkeit, ja. weil die so ein mentales Set wachruft. Ne? Mhm. Und für manche Leute ja auch schlimme Erinnerungen. Ne? Die sagen, um Gottes Willen, Schule, erinnere mich nicht daran.
Ne? Absolut. Vielen lieben Dank. Ich würde gerne abschließen nochmal mit einem kleinen Ausblick, was dich angeht. Das ist nämlich ganz spannend. Du bist ja im letzten Jahr hast du dich von Mindmatters zurückgezogen. Es ging das Gerücht um irgendwie, du würdest dich zur Ruhe setzen. Mhm. Wenn ich jetzt im Internet, ich habe mal zur Vorbereitung des Interviews auch nochmal geschaut und habe gesehen, bei Wikipedia steht, du bist schon seit 2013 im Ruhestand. Das kann ich nicht bestätigen. Ich erlebe dich als wahnsinnig aktiv und in ganz vielen Projekten beteiligt und reisend und so weiter. Das heißt also, wie ist es bei dir? Du bist jetzt Ende 70 und hast aber anscheinend noch ganz viel vor. Was sind deine aktuellen Themen? Was ist das, was dich aktuell noch beschäftigt?
Ein konkretes Projekt, Gamifizierung, also Gamification sozusagen im Sekundarbereich, machen wir gerade für Förderung zur psychischen Gesundheit. Das ist nochmal 2 Jahre, jetzt habe ich schon 5 Jahre gefördert, nochmal 2 Jahre Förderung dafür bekommen, dass wir bundesweit das umsetzen werden in den nächsten beiden Jahren. Es hat gerade jetzt begonnen, also in den nächsten beiden Jahren werden wir die Möglichkeit haben, bundesweit ein Programm umzusetzen in Schulen, was auf einem ursprünglich neuseeländischen Programm basiert. Da habe ich die Wissen, da habe ich Leitung, kümmere mich um alles, Partnerinnen und Partner zu finden und so weiter für das Projekt. Das mache ich. Und dann gibt es noch verschiedene andere Projekte. Es ist vor allem die gute, gesunde Schule. Das ist noch nicht zu Ende. Da hatte ich ja gesagt, dass ich da weltweit auch ein Projekt hatte mit verschiedensten Partnern. Das wird jetzt weitergeführt. Also Netzwerkarbeit heißt das da. Nicht? Und gucken, was können wir da voneinander lernen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist die Auseinandersetzung mit dem Kompetenzbegriff. Wir haben ja Gesundheitskompetenz in Schulen. Das ist ein Kompetenzbegriff, der auch in der Pädagogik verbreitet ist. Kompetenzorientierte Pädagogik. Ist das das Gleiche? Ist die Gesundheitskompetenz der Kompetenzbegriff, den die Gesundheitswissenschaftler verwenden? Ist der identisch mit dem, den die Bildungswissenschaftler verwenden? Oder gibt es da Unterschiede? Oder kann man das alles in eins zusammenschmeißen, sage ich jetzt mal? Oder muss man da ein bisschen aufpassen? Das ist mehr so eine theoretische Frage, die diskutiere ich mit einer Kollegin. Professorin für Erziehungswissenschaft zu gucken, um da weiterzukommen. Und dann ein anderer Punkt ist, für unser Thema, die schulische Gesundheitsförderung und Prävention, gibt es eigentlich keine nationale Tagung. Man weiß nicht, wo man hingehen kann, um sich mal ganz umfassend zu diesem Thema zu informieren. Was passiert auf politischer Ebene? Wie arbeitet Politik mit Wissenschaft zusammen? Wie mit Praxis? Wie sind es mit den Eltern, mit den Schülervertretern? Gibt es da drumherum die Schulsozialarbeit, die Schulgesundheitsfachkräfte, Ergotherapeuten, Logopäden, was auch immer? Also gibt ein ganzes Feld von Professionen, Akteuren, aber die haben alle so separate Tagungen. Für Mental Health kann man psychische Gesundheit Tagungen besuchen in der Schule, für Bewegung, Ernährung, das sind so die einzelnen Themen. Aber das mal zusammenzuführen und zu gucken, was können wir untereinander voneinander lernen und können wir nicht ein gemeinsames Konzept entwickeln, ein Dachkonzept sozusagen, unter dem wir uns versammeln und auch politisch dann mehr Schubkraft erzeugen können, als wenn jeder jetzt versucht, mit dem Thema Ernährung irgendwie voranzukommen und der andere mit Bewegung, der andere mit psychischer Gesundheit. Also da bin ich auch dabei, da bereiten wir auch etwas vor, also nationale Initiative, die meiner Meinung nach notwendig ist dafür, damit wir mehr eine einheitliche Sprache finden oder einen deutlichen Diskussionsraum, wo man miteinander sprechen kann, auch wenn man unterschiedliche Sprachen noch spricht, weil eben Prävention vielleicht für einen Mediziner, einen Schulmediziner etwas anderes ist als für einen Sozialpädagogen. Und man kann sich dann nicht so gut verständigen über Projekte, die man vorhat, solche Sachen, das zu machen. Und dann das andere Thema ist noch, was mich auch beschäftigt, wo ich auch mit einem Kollegen zusammenarbeite, ist die Frage psychische Gesundheit und soziale Kompetenz. Es gibt ja schon seit Generationen, schon seitdem ich studiert habe, glaube ich, so gruppendynamische Konzepte, wie man in Gruppe dann gut miteinander arbeiten kann und soziale Kompetenz auch in Schule entwickelt und so weiter. Ist soziale Kompetenz eigentlich das Gleiche wie psychische Gesundheit? Kann man das einfach umlabeln? All die Leute, die die ganzen Programme, Projekte und Bücher geschrieben haben zum Thema soziale Interaktion oder wie sich das so nennt oder Gruppendynamik, kann man das eins zu eins einfach übersetzen oder einfach umlabeln, dem modernen Anstrich verleihen und sagen, das machen wir jetzt als Gesundheitsförderung oder so. Also das ist auch so eine mehr wissenschaftliche, konzeptionelle Frage. Sind da Begriffe, kann man die austauschen oder muss man da mal genauer hingucken? So, das sind so Sachen. Wow. Also verschiedene Themen, die noch so ein bisschen für mich noch nicht richtig gelöst sind, sage ich mal, wo ich Kollegen habe bundesweit, wo ich dann auch hinfahre, mit denen diskutiere oder die auch zu mir kommen, die ich dann einlade und wir dann an solchen theoretischen Fragen weiterkommen. Aber mit der guten, gesunden Schule eben auch da weiterzukommen, ob wir da nicht auch mal mehr Praxisprojekte machen können, Finanzierung bekommen, um in einigen Bundesländern mal mit mehreren Schulen gemeinsam gute, gesunde Schule entwickeln. Nicht nur Preisträgerschulen, sondern insgesamt, was braucht man dafür, welche Strategien braucht man dafür, welche Fortbildung, was ist da notwendig und so weiter, da voranzukommen. Und dann mit Lehrergewerkschaft zum Beispiel zusammenarbeiten und einfach mit anderen Stiftungen und so. Also das. Und dazu arbeite ich jetzt nicht mehr an der Universität. Ich bin noch an der Lafana beschäftigt, so muss ich sagen. Aber in der Lafana GmbH, an dem wirtschaftlichen Zweig der Universität. Die Universität hat neben dem nicht wirtschaftlichen Zweig der normalen Universität, haben die vor Jahren einen Bereich gegründet, um wirtschaftliche Aktivitäten zu ermöglichen. Zum Beispiel Leute, die ein Patent entwickelt haben, im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit, dass sie das vermarkten können. Oder die Trainings anbieten wollen für irgendjemanden. Das kann man über die Lafana GmbH machen. Und da bin ich jetzt auch, habe dann mein eigenes Institut, das Zentrum für angewandte Gesundheitswissenschaften, das habe ich da auch eingerichtet wieder. Also da mache ich weiter. Und mal gucken, wie lange das noch. Ich möchte das gerne überführen, abgeben an andere, jüngere Wissenschaftler. Und da bin ich auch dabei, also dass ich mich immer mehr zurückziehen kann.
Ja. Aber das sind ja doch unglaublich viele Projekte und Ideen. Da ist ja wahrscheinlich an den Rückzug erstmal noch gar nicht zu denken.
Nicht so schnell, sag ich mal. Es gibt keinen Endpunkt. Vielleicht einfach nur, dass ich erschöpft bin daran oder dass das Fragen sind, die man eigentlich gar nicht so lösen kann. Dann soll das jemand anders machen oder dann ist es halt auch vorbei. Ist mir doch egal. Einfach, ich vertreibe mir die Zeit. Ich habe noch Spaß daran, Ideen, an Gedanken. Bin ja mit anderen auch im Austausch. Freue mich, dass ich jetzt den Podcast mit dir machen konnte, dann nochmal ein bisschen über mich selber nachdenken konnte. Ja, und andere Dinge einfach zu machen. Ja.
Schön.
Und bin ja noch gesund, also von daher ist alles noch intakt, sage ich jetzt mal, wenn ich das so sagen kann.
Ja, ist doch schön. Und auch schön, wenn wir alle anderen auch davon profitieren können, auch von deinem großen Erfahrungsschatz und deiner Kompetenz.
Ja, und wenn sie davon noch profitieren wollen und nicht sagen, ach komm, was redet der da? Das ist doch gar nicht mehr up to date. Ne? Gibt ja viele Entwicklungen auch, die ganz jung sind, die ganz modern sind, irgendwie die auch anders an, ja, das Privileg der Jugend, ganz anders an die Dinge heranzugehen und ganz andere Zugänge für sich zu entwickeln. Und das finde ich ja toll, denen das auch zu ermöglichen und nicht immer nur die Alten, die dann sitzen und dann immer das ausbremsen und sagen, nee, oder möglicherweise die Ressourcen auch abgreifen, Forschungsprojekte machen, weil sie erfahren sind darin, wie man sowas macht und die Jungen kommen nicht zum Zuge, ja, weil sie keine Möglichkeit haben. Aber das möchte ich ja auch nicht sein, sondern eher würde die gerne unterstützen.
Ich glaube, ein gesundes Mittelmaß ist da ganz gut und wer ein bisschen Lebensweisheit erlangt hat, wird, glaube ich, auch wissen, dass es die Mischung immer macht und dass wir alle zusammen brauchen fürs Gesamtbild und für die Entwicklung. Und insofern, ich freue mich auf jeden Fall, dass es heute geklappt hat und dass du heute mein Gast warst hier im Podcast und ich habe auf jeden Fall schon eine ganze Menge mitgenommen und mir auch schon ganz viele Notizen gemacht und wir können auch nochmal schauen, dass ich nochmal die Dinge, die auch für die Hörerinnen und Hörer wichtig sind, nochmal in den Shownotes verlinke, falls sich da jemand an der einen oder anderen Stelle auch nochmal mehr vertiefen möchte in Themen, die du angesprochen hast, die wir natürlich aufgrund der kurzen Zeit im Podcast nicht so intensiv bearbeiten können, stelle ich die dann nochmal in die Shownotes hinein. Und genau, sage an dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank, dass du da warst. Mhm. Ich wünsche dir auch für die Zukunft, für die nächsten Projekte noch alles, alles Gute. Und hoffe, wir bleiben auch in Kontakt dazu.
Ja, können wir gerne. Ich hoffe, dir geht es auch gut und du kannst dich da auch in Schweden entwickeln und deine Dinge machen, die du gerne möchtest. Und hast auch dann die Follower oder Leute, mit denen du da gut zusammenarbeiten kannst, nicht? Ja, wünsche ich dir auf jeden Fall da und dir auch alles Gute natürlich.
Ich hoffe, du konntest aus diesem Gespräch etwas für dich mitnehmen. Vielleicht Impulse, vielleicht neue Erkenntnisse, vielleicht auch ein Stück Ermutigung, dich auf den Weg zu machen, vielleicht auch ein Stück Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und wenn du noch weitere Informationen haben möchtest zu dem, worüber wir gesprochen haben, dann schau gerne in die Shownotes. Dort findest du die Kontaktmail zu Peter Paulus. Das heißt, wenn du mit ihm in Kontakt treten möchtest, wenn du daran interessiert bist, dich mit ihm über Erfahrungen oder erfolgreiche Beispiele für psychische Gesundheit in der Schule auszutauschen, dann freut er sich sehr über eine Mail von dir. Und außerdem findest du dort auch noch einige Informationen, zum Beispiel den Link zu den OECD-Studien, zu den Szenarios der Entwicklung der Schulsysteme oder auch einen Link zu den Situationen in den Bundesländern, also welches Bundesland schon wie arbeitet mit dem Thema Gesundheit. Dann habe ich dir nochmal verlinkt in den Shownotes den Link zu MindMatters nochmal zum schulischen Präventionsprogramm und auch nochmal Infos zum Gamification-Projekt Onya, das Peter ja nur ganz am Schluss kurz genannt hat. Da findest du noch mehr Informationen darüber, wie du das auch in der Schule nutzen kannst. Das heißt also Onya, spielend leicht, das individuelle Wohlbefinden steigern. Schau da gerne mal rein. Und wenn du Lust hast, dann teil mir sehr gerne mit auf Social Media oder auch über meine Mailadresse, wie dir diese Folge gefallen hat, was du da mitnehmen konntest für dich, welche Fragen vielleicht auch noch offen sind, welche Themen sich daraus entwickeln, über die du vielleicht in zukünftigen Podcast-Folgen mehr hören möchtest. Da würde ich mich also sehr über dein Feedback freuen. Und ansonsten findest du natürlich auch in den Shownotes wie immer alle Informationen zu mir und meinem Angebot. Und bis Ende April gilt noch der Frühbucherrabatt fürs Lehrkräfte-Retreat in Schweden. Also schau da gerne nochmal über den Link auf meine Homepage, falls das was ist, was dich anspricht. Dort findest du auch den Flyer, den man ausdrucken kann und auch in der Schule aufhängen kann, zum Beispiel, wenn du das möchtest. Ansonsten kontaktiere mich gerne, wenn du da mehr Fragen hast oder Informationen haben möchtest zu. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Tag und ein schönes Restwochenende. Und freue mich auf das nächste Mal hier beim Podcast Schule mit Herz und Seele. Bis dahin.